Gestern war Spieltag, das heißt, heute ist Pillentag. Also, wir Pillendreher, für euch Pillenhörer, hier am Mikrofon. Und wenn ich sage wir, dann gilt es natürlich jetzt einen ganz großen, liebevollen, warmen Begrüßungsapplaus imaginär rauszuschicken über diese www-Leitung. Da fliegt sie an Frankfurt vorbei, jetzt biegt sie leicht rechts ab und steuert Richtung München und da ist sie schon über die LTE-Box bei Mike Stieflagen. Schönen guten Tag.
Ja, was ein Catch von mir an dieser Stelle. Im Gegensatz zu Nelson Agholor kann ich den fangen. Carsten, ich freue mich sehr.
Schon auf Hass unterwegs.
Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sitzen. Heute mal von zu Hause wieder mit dieser LTE-Box, was auch ganz cool ist und nicht irgendwie irgendeinem Konferenzraum. Von daher, wir müssen viel besprechen, denn für mich war es ein ziemlich seltsamer Spieltag irgendwie. Also bis hierhin, ist nicht ganz durch, aber.
Und der wird für dich noch seltsamer, denn die erste Sprachnachricht, die kommt schon jetzt.
Hey Micky, die Mike, ich wollte nur einmal einstreuen. Wenn blau-weiß, dann doch die alte Dame von der Spree. Bei Schalke, AS04, die vom Revier. Nein, alles gut. Ihr macht echt einen tollen Podcast. Macht weiter so.
Also erstens traut er sich nicht, den Namen zu nennen. Zweitens pisst er mich an.
Warte, ist das scheiße? Oder was wollte er sagen?
Super gut, meinte er. Zweitens pisst er mich an und sagt dann Entschuldigung. Aber wir haben auch einen Redakteur bei uns bei RAN, der Kevin. Fan von Hertha BSC ist. Und das ist Dominik Kaiser.
Das stimmt.
Und wieso beginnen wir den Podcast mit Fußball? Ja, nee, alles gut, weil Leute. Ich bin als Schalker sehr viel Hass gewohnt, aber das macht mir nichts aus. Und von daher sage ich auch mal Danke an die Grüße und Grüße zurück.
Ja, und wenn wir schon bei Berlin sind und wenn wir schon bei der alten Dame von der Spree sind, dann gehen natürlich Grüße raus an Dominik Kaiser, wenn er uns denn hört. Aber der hört uns, glaube ich. So, Kevin hört uns ja auch schon. Kevin, servus, schön, dass du in deinem Green Bay Jersey wahrscheinlich immer noch da sitzt und sagst, ja, war ein geiler Spieltag. So, über diesen Spieltag müssen wir reden.
Ja, auf die Packers kommen wir später zu sprechen, aber Kevin, das kann ich vorwegnehmen, war auf jeden Fall heute schon wieder super gut drauf. Unser erstes Spiel abseits der Chiefs und Broncos, die wir jetzt mal ausklammern, weil wir die schon besprochen haben, ist Rams gegen Falcons. Und da hatten wir beide ja so ein Gefühl, wobei wir beide auch gesagt haben, dass oder wir sind davon ausgegangen, dass Todd Gurley ausfallen wird. Todd Gurley ist nicht ausgefallen. Ramsey hat sein erstes Spiel für die Rams gemacht und ja, die Rams haben sich, würde ich sagen, eindrucksvoll zurückgemeldet, beziehungsweise die Falcons sind ziemlich untergegangen. 37-10.
Die Falcons, ich verstehe es nicht. Matt Ryan hat traumhafte Werte. Also wenn du dir Matt Ryan anguckst, was er vor diesem Spieltag abgeliefert hat, müssten die eigentlich ganz weit oben stehen. Sie stehen aber ganz weit unten. Und ja, Gurley war zurück. Ja, Laberschwatt, Kartoffelsalat, nur 41 Yards, interessiert mich nicht. Was ich großartig fand, war tatsächlich, die Defense der Falcons ist einen Schritt nach vorne gegangen. Die haben tatsächlich versucht, das Ganze unter Kontrolle zu bringen. Aber wenn wir es mal wirklich auf den Punkt bringen, es war ein chaotisches Spiel. Und für mich war es auch ein total irritierendes Spiel. Also ich muss mal wirklich eine Sache sagen, diese Referee-Entscheidungen, die gehen mir langsam so auf den Penis, das kann sich gar keiner vorstellen. Und ganz ehrlich, gleich am Anfang des Spiels, das, was Dante Fowler Jr., den sie ja von den Jacksonville Jaguars geholt haben, die Rams, passiert ist, das ist das symptomatische Beispiel. Der kommt da um die Ecke geflogen, so, und jetzt versucht er tatsächlich den Quarterback zu Boden zu bringen. Jetzt gibt's ja drei Lösungsansätze. Du schießt den voll aus dem Leben, darfst du nicht mehr. Jetzt versuchst du ihn irgendwie auf sicher zu Boden zu bringen, darfst du nicht mehr. Denn, ja, ist der Ball schon weg, ist der Ball nicht weg, so, dann versucht er ihn oben am Schulterpad irgendwie regelkonform sauber so zu erwischen, dass kein Regelwächter irgendwie ihn garantiert mit einer finanziellen Strafe ahndet oder sogar noch eine Flagge schmeißt. Und was ist das Endresultat? Er rutscht ab. Das ist so ein Schwachsinn. Und das ist so eine, also es wird von Woche zu Woche immer deutlicher, dass es Regeln sind, die nur dafür da sind. Wir wollen Punkte sehen, wir wollen Offense sehen und Defense, da bist du wirst trocken über den Bock gespannt. Das geht mir so auf den Sender, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, diese Roughing the Passer-Geschichte wird immer undurchsichtiger. Ich finde das auch nicht so clever gelöst. Das war auf jeden Fall ein Faktor in diesem Spiel. Du hast es schon gesagt, chaotisch. So, genauso würde ich es auch beschreiben. Was cool war natürlich das Duell Julio Jones gegen Jalen Ramsey. Die haben sie es, glaube ich, mal so richtig gegeben. Also Ramsey in gewohnter Manier jetzt wieder zurück, wenn er Jones mal geblockt hatte, dann auch schön den großen Macker gemacht. Hatte auch einen Forced Fumble. Also Ramsey auf jeden Fall mit einem gelungenen Debüt, also direkt da gewesen. Und ich glaube, was das Spiel so ein bisschen zusammenfasst, war eben die Szene zwischen Freeman und Aaron Donald, wo Freeman einfach mal seinen ganzen Mut zusammennimmt, weil ihr wisst ungefähr, wie Aaron Donald aussieht. den einfach mal ins Gesicht wischt. Also so richtig einen Punch verteilt gegen Aaron Donald und der gefühlt mit einer Arm Ding, also Freeman ist jetzt auch im Vergleich zu uns beiden ein kleines Vieh, aber für Aaron Donald halt so ein kleiner Flo. Mit einer Hand hebt er den da hoch, das sah aus wie bei Star Wars, irgendwie Darth Vader, keine Ahnung, und schiebt ihn von sich weg. Also diese Szene, finde ich, beschreibt ganz gut, was da alles abgegangen ist. Aber im Endeffekt, die Rams 37 und die Falcons eben nur 10. Matt Ryan verletzt vom Feld. Also jetzt ist, glaube ich, die Falcons-Season, je nachdem, was er jetzt hat, offiziell vorbei. Also sie stehen 1-6, 1-2. Ich habe, für mich war das so die letzte große Hoffnung, dass sie in die Rams was reißen. Jetzt sieht's ganz düster aus, finde ich.
Also ich fand das, was die Rams abgeliefert haben, war perfekt. Also wirklich perfekt. Das macht auch so Bock auf das London-Spiel. Die Bengals müssen sowieso das Ruder rumreißen. Aber das wird eine richtig geile Partie, weil die Rams sind wieder die Rams. Also es gab so zwei Momente, wo ich gedacht habe, Alter, was passiert da? Jetzt einfach nochmal als klare Erklärung. Also Bones, so heißt der Special Teams-Koordinator, der LA Rams. Das ist ein sehr dürres Männlein, super erfahren, wurde früher immer benutzt, um die Botschaft, wenn Fischer damals gesagt hat, so, von dem Spieler trennen wir uns, jetzt musste das Bones machen, er musste dann dahin gehen. Ist so ein typischer, ich sag mal, so ein Spielerlieblingscoach. Und der hat so Eier bewiesen. Also du musst dir das mal vorstellen, die stehen da als Punt und plötzlich geht der Punter-Hacker einfach mal nach vorne und steht als Quarterback in der Shotgun. Das war so richtig reingelegt, TV. Und dann gab es so Defense-Formationen, wo ich gedacht habe, Alter, das macht richtig Spaß. Also zum Beispiel Littleton, der Inside-Linebacker der Rams, der ist da durchgekommen wie das heiße Messer durch die Butter. So, wenn du dir aber die Wiederholung anguckst, dann denkst du, warte mal, hier stimmt doch was nicht. Die lassen die eine komplette O-Line-Hälfte komplett, steht kein D-Liner dagegen, nichts. Die Linebacker stehen viel zu weit weg und dann standen die so wild, dass die O-Line völlig überfordert war. Also das war, du hast gesehen, die Rams haben Bock, die Rams wollen wieder erfolgreichen Football spielen und die interessiert ihr 4-3, was sie jetzt haben, überhaupt nicht. Die fühlen sich wie 7-0. Und das Selbstbewusstsein, das hast du auch gemerkt, das hat echt Spaß gemacht, ihnen zuzugucken.
Das war auch verdammt wichtig, also jetzt wieder ein Sieg, nachdem sie da diese Pleitenserie hatten in einer Division mit den 49ers und die Seahawks, über die wir ja auch gleich sprechen werden, die einfach so ein bisschen vorweg marschieren, beziehungsweise die Seahawks jetzt mal einen Dämpfer bekommen haben. Die Rams müssen gewinnen und deswegen war der Sieg jetzt vor dem London-Spiel auch extrem wichtig, um eben gegen die Bengals nachsetzen zu können. Aber um was Abschließendes noch zu den Falcons zu sagen, weil wir auch Fragen dazu bekommen haben über Instagram, zum Beispiel von Mr. Nilsson, der sagt, was ist mit Atlanta los? Und von Axel Wacken, der schreibt, was denkt ihr, welcher Coach als nächstes fliegt? Er tippt auf Quinn bei den Falcons. Ich kann seit dieser Super Bowl Blamage, kann man ja schon fast sagen, so ja, wie sie es hergegeben haben, nur noch einen Abwärtstrend bei den Falcons sehen. Also es ist wirklich, du denkst, jetzt kommen sie wieder. Matt Ryan, super Werte, Julio Jones, mega Receiver, jetzt kommen sie wieder und sie kommen einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob es nicht wirklich mal langsam an der Zeit ist, drüber nachzudenken, vielleicht auch einen neuen Impuls zu setzen am Ende der Saison.
Musst du.
Weil Atlanta ist nicht so schlecht. Das ist kein 1-6-Team eigentlich.
Vor allem, was die an Geld ausgeben. Überleg mal, was Matt Ryan, Matty Ice, jeden Monat nach Hause fährt mit der Sackkarre. Julio Jones, unglaublich viel Geld. Freeman, die verdienen alle viel Geld. Und diese Frustration, die ist natürlich da. Die wissen, 1-6, die sind eigentlich gestartet und wollten wieder mal in den Super Bowl. Die wollten tatsächlich das diesmal anders machen. Und das bringt es auf den Punkt, wenn ein Freeman weiß, das ist ja so, als wenn wir beide uns vor Mike Tyson stellen und sagen, Du sprichst irgendwie komisch und ihn die ganze Zeit piesacken, da wissen wir, irgendwann kriegen wir eine gefeuert. Und so ist es mit Freeman, der stellt sich vor Donald und will eine Schlägerei anfangen. Also das ist so, das ist Fliegengewicht gegen Schwergewicht, das kann nicht funktionieren. Und da merkst du einfach, da ist pure Frustration. Und wenn der Coach da nicht gegangen wird, dann hat der Owner irgendwas falsch verstanden. Also die Falcons haben genug Potenzial, um in die Playoffs zu kommen. Die haben sogar genug Potenzial, um rein theoretisch, wenn alles gut läuft, den Super Bowl zu erreichen. Die schießen sich aber selber momentan einfach von der Einstellung her in den Fuß. Und das liegt natürlich, der Fisch stinkt am Kopf, das liegt am Coach.
So, dann kommen wir zum zweiten Spiel, wo du ja auch schon wild getwittert hast. Denn,
lass mich in Ruhe. Ich möchte auch über diese Scheiße nicht mehr sprechen.
Phasenweise haben die Dolphins ja geführt. Zwei Touchdowns, Fitzpatrick sah, komm, also du hast das Spiel wahrscheinlich intensiver geschaut als ich.
Ich habe das Spiel ganz geschaut. Ich habe das
sah gar nicht so schlecht aus,
geschaut.
Oder?
Ich habe es ganz geschaut.
Fitzpatrick, wie fandst du den?
Ja, ich fand ihn wie Fitzpatrick oder, halt. Also stopp, der hat
tatsächlich warte, ganz kurz, das Spiel... Lass uns da anfangen, wo das Spiel anfängt. Was war denn bitte los, dass du nach 33 Sekunden vom Feld verwiesen wirst? Christian Wilkins, 33 Sekunden ist das Rekord? Keine Ahnung.
Das ist glaube ich, Rekord. Das ist ein extrem kurzer Arbeitstag.
Hatte der keinen Bock?
Ich weiß, ganz ehrlich, also das ist auch so ein Ding, das kannst du dir nicht erlauben. Das bringt aber für mich das Ganze auf den Punkt. Also die Jungs wissen nicht, was sie da tun. Die sind total mit sich, also die sind doch mit sich selber überhaupt nicht, die kommen doch gar nicht klar. Überleg mal, diese Two-Point-Conversion war symptomatisch. Die O-Line blockt nicht alles, an Defense steht schon da, während der Running Back denkt, wieso soll ich ihn nehmen? Ich will ihn nicht, ich habe Familie, nimm du ihn. Ach Gott, er fällt runter. Okay, nee, das war's.
Genau.
Jetzt zum Beispiel genau das Gegenteil. Fitzpatrick nimmt den Kopf runter, knallt da rein, als würde es keinen Morgen geben. Das war eine Dampframme mit Bart. Das war unglaublich. Der wollte. Er hat auch gute Werte zusammengeworfen. 282 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Das sah gar nicht so scheiße aus. Also es sah nicht Dolphins-mäßig aus, sagen wir es mal so. Aber der Rest des Teams, da sind so viele Kleinigkeiten, wo ich, als wenn ich da als Coach an der Seitenlinie stehen würde, Alter, ich hätte am nächsten Tag keine Stimme mehr. Nämlich mich würdest du auf dem Parkplatz in der äußersten, in der ganz billigen Sektion würdest du mich noch hören. Weil da musst du einfach, das geht so nicht. Klar, sie haben irgendwie zwei Field Goals kassiert, sie haben gut dagegen gehalten, dann standen sie irgendwie da und dann tatsächlich, ich hab's nicht geglaubt. Devonta Parker fängt einen Pass und ist ein Touchdown. Ich habe wirklich gedacht so, hä, wie jetzt? Was ist denn hier jetzt los? Davor mit Kellen Ballard noch ein Touchdown, da habe ich gedacht, warte mal, zwei Touchdowns, hier läuft doch was schief. So, und dann, pass auf, dann passierte natürlich genau das. Im dritten Quarter passierte gar nichts. Das war wieder typisch Dolphins. Das war aber auch von den Bills ganz schwach. Das muss man ganz deutlich so sagen. Für ein Team, das 5-1 steht, die hätten um Längen besser dastehen müssen. Die hätten um Längen mehr machen müssen. Die hätten in diesem dritten Viertel den Sack einfach mal radikal zumachen müssen. Haben sie nicht. So, und dann im vierten Viertel 22 Punkte haben wir kassiert. Also wir, die Dolphins, 22 Punkte. Und das war wieder so typisch. Da hast du gedacht, alles klar, ihr könnt's nicht. Ihr könnt es nicht. Ihr habt einfach www.beschissenescoaching.com an der Seitenlinie. Ich verstehe es nicht.
Also so, Josh Allen
war die Messe gelesen.
Josh Allen hat auch wieder ganz gut gespielt. Zwei Touchdown-Pässe, Rating von 111,4. Eine Szene, über die wir noch sprechen müssen, ist dieser ominöse Onside-Kick, den Hyde auch klasse fängt, beziehungsweise
Der Typ kann bei der Olympiade beim Eiskunstlauf teilnehmen.
Der dreht sich da
um die eigene Achse.
In der Drehung perfekt runtergekommen, entwischt noch dem einen Dolphins-Spieler und läuft in die Endzone. Also es war schon ganz großes Kino von Hyde. Aber auch die Szene fand ich wiederum war für das Spiel so
Du kannst einen Onside-Kick darstellend machen. Kannst du. Natürlich kannst du. Aber dann kann es nicht so deutlich sein.
Ja,
ich habe mir die Wiederholung immer wieder angeguckt. Natürlich, ganz viele von unseren Hörern schicken mir natürlich dann auch lustige GIFs. Vielen Dank dafür. Meine Laune wurde nicht besser. Wirklich, ohne Scheiß, die haben da klassische Musik drunter gelegt. Das sieht aus wie Eiskunstlauf. Der springt hoch, dreht sich in der Luft. Zip, fängt das Ding, kommt runter und guckt ja selber verwundert, wieso er nicht getackelt wird. Und läuft
hat er krass gemacht. Also ich wollte jetzt auch nicht den Onside kritisieren. Ich meine, du weißt ja, da machst du was, dann ist es vielleicht sogar auch eine mutige Entscheidung und dann klappt sogar die nicht. Also es ist so ein bisschen auch symptomatisch.
Frei nach dem Motto, hast du Scheiße an der Hacke, hast du Scheiße an der Hacke.
Und ja, das oder ist so. Eben an der Delfinschnauze. Ne?
Wir haben 381 Yards. Also wir haben mehr Yards. Also wir haben 75 Yards knapp mehr als die Buffalo Bills und wir verlieren. Wir verlieren.
Ja, und für die Bills war es ein wichtiger Sieg, weil sie jetzt mit 5-1 zwar hinter den Patriots sind in der Division, aber immer noch in dem Playoff-Picture. Also ich glaube, die würden jetzt auf die Colts treffen, wenn es dabei bleiben würde. Aber ist ja noch eine Menge Zeit. Wir beide hatten auf jeden Fall recht mit dem Tipp auf die Bills. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Beim nächsten Spiel hatten wir auch recht, das war jetzt auch nicht so schwer. Aber Recht ist Recht haben. Jaguars haben 27-17 gegen die Bengals gewonnen, haben auch so bis zum letzten Quarter gebraucht, bis sie so richtig in die Gänge kamen eigentlich. Und Minshew war dann halt wieder Minshew. Die Bengals, 0-7. Also ich weiß gar nicht, kriegen die Dolphins überhaupt ihren First Pick?
Also, pass auf, jetzt kommen wir zum ganz großen Problem. Wir tanken mit Absicht. Was macht Cincinnati? Also mit Absicht scheiße sein ist ja die eine Sache, aber scheiße zu sein und trotzdem sich einzureden, man ist gut, ist ja noch ein Unterschied. Wenn du mir überlegst, also pass auf, nur mal die Rushing-Werte, ja? Ich mache jetzt den Roman Motzkus, ich komme jetzt mit Zahlen. 1323 hat die Defense der Bengals zugelassen. Die Offense der Bengals über die ganze Saison, tipp mal Mike, gib mal einen Tipp ab. Sag mal irgendeine Zahl.
Keine Ahnung.
Nee, 372.
Wie viel? 372. Ja, guck mal auf dieses Spiel bezogen. Joe Mixon, der eigentlich kein mieser Running Back ist, ne? Der hatte 10 Carries für 2 Yards. 0,2 Average. Sein längstes war 4 Yards.
Wenn der Rushing Leader Andy Dalton ist mit 33 Yards, dann hast du einfach mal ein Problem.
Aber guck mal, Joe Mixon, Giovanni Bernard, niemand von denen hat was gerissen. Und wenn du denkst, Joe Mixon war als Receiver aufgestellt, der hat eine Reception von 2 Yards. Also Joe Mixon, der hat sich auch gedacht, was mache ich hier so? Eigentlich kann er es ja. Da läuft einiges verkehrt und ich will auch gar nicht, wir haben letzte Folge die Bengals schon ein bisschen abgestraft, weil wir gesagt haben, wir haben keine Verbindung zu denen, oder ich zumindest, habe keine richtige Verbindung zu denen. Sie tun mir ein bisschen leid, dabei würde ich es ehrlich gesagt belassen wollen und die Jaguars, war jetzt kein Riesenspiel von Minshew, würde ich behaupten, aber er hat halt sein Team wieder zum Sieg geführt und das brauchen die Jaguars in der aktuellen Situation.
Ich meine, die sind auch völlig von der Rolle. Also ich habe mir das Spiel in der Vorbereitung auf London ganz angeguckt, ja, Schmerzensgeld möchte ich wirklich dafür haben.
War das so scheiße?
Pass auf, es war ein gutes, interessantes Footballspiel, aber es war jetzt nicht, die Bengals sind vor Jahren mit einem gewaltigen Anspruch in die Liga gestartet, vor, ich glaube, 3 Jahren oder 4 Jahren, da haben sie tatsächlich gesagt, ja, wir müssen Playoffs und so weiter und so fort, das schaffen wir auch. Ich meine, die haben ja eigentlich einen der geilsten Receiver. Sie haben einen guten jungen Quarterback mit einem guten Arm und einem guten Auge. Aber die sind so von der Rolle, dass also ein Doppel-Fallstart von der ganzen O-Line, also wirklich die komplette O-Line zuckte, wo ich gedacht habe, was sagt der Schiedsrichter jetzt? Alle haben gezuckt aus dem Quarterback, also kann er nicht sagen. Also sagt er irgendeine Nummer. Dann geht der nächste Spielzug los. Es ging erstmal natürlich weiter nach hinten. Man kam seiner eigenen Endzone immer dichter. Du merktest, als sie aus dem Huddle kam, so, ja, das wirkte so, als wenn wir beide, keine Ahnung, wir sollen jetzt plötzlich mal eben kurz ein 3-Gänge-Menü kochen. So, das kriegen wir schon irgendwie hin mit dem Kochbuch und hier und da und zusammen, ja, schaffen wir das. Aber genau dieser Blick, was brauche ich denn dafür? Also gehe ich dann in den Feinkostmarkt und wo kriege ich das her? So sahen die aus, als sie aus dem Huddle kamen. Die wussten nicht, was sie da tun. Und was passiert? Wieder. Die komplette O-Line zuckt. Es fliegt wieder das gelbe Taschentuch. Und ich denke mir, Alter, wollen die jetzt auf Zwangssafety produzieren? So, und auf der anderen Seite hattest du absolute Lichtblicke. Also da habe ich wirklich gedacht, so, ja, das ist der Grund, warum man damals den Ron Weasley der NFL, nämlich Andy Dalton, einfach mal geholt hat. Warum man gesagt hat, ja, wir vertrauen dir. Der wirft den ganz kurzen Pass, zack. Und dann tanzt Mixon da tatsächlich jemanden aus. Das sah alles gut aus. Also gutes Auge von Dalton. Alles fein. So, das war dann irgendwie, ja, ein guter Spielzug. Aber das ist eben nicht alles. Und es reicht ja nicht, wenn, und da sind wir wieder beim 3-Gänge-Menü, wenn der Gruß aus der Küche lecker ist, so eine klitzekleine Kleinigkeit, der Rest aber scheiße und übersichtlich, wie fanden sie ihr Fleisch durch Zufall unterm Salatblatt. So, wenn das alles irgendwie nicht vernünftig ist, dann gehst du hungrig nach Hause und holst dir bei McDonald's auf einen rickigen Burger. Und so war das. Das war kein vernünftiges Footballspiel.
Sehr schön. Sehr schöner Vergleich. Carina Kringel hat uns auch über Instagram gefragt, was oder wer oder wie kann man die Bengals noch retten? Liebe Carina, nicht mal Minshew könnte die, glaube ich, jetzt noch retten. Also die stehen wirklich 0-7 und es tut mir sehr leid, auch für alle Bengals-Fans, aber
du brauchst einen Hassprediger.
Ich glaube, die werden schon irgendwie noch ihren einen Sieg reinfahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch groß was reißen.
Und dann bin ich halt gespannt, mit was sie in die Draft gehen, also was ihre Bedürfnisse sind. Eigentlich haben sie einen guten Quarterback. Wirklich, und das meine ich echt ernst. Also wer mal Spaß haben will, sollte sich mal, und das ist wieder Hausaufgaben, Andy Dalton, gibt's diverse Highlights von TCU bei den Horned Frogs. Gut, lila ist jetzt nicht schön anzusehen, aber sportlich war das wirklich gut. Deswegen hat man ihn auch an der Stelle gepickt, wo man ihn geholt hat. Und der kann es ja. Er kann es wirklich. Aber der braucht einfach Waffen. Der braucht echt Waffen. Der muss mehr. Der braucht eine vernünftige O-Line, die ihn einfach mal beschützt, weil der kriegt regelmäßig aufs Maul. Also das ist auch kein schöner Job, wenn du weißt, ja, ich stehe da und das tut eh weh. So, und ganz ehrlich, wenn da überleg mal, so ein Donald, so die Kategorie, so ein Pass-Rusher, der kommt aus vollem Lauf in dich reingestampft.
Erstens die O-Line und zweitens die Receiver. Ich meine, AJ Green ist verletzt, Ross ist verletzt, also gerade ist bei den Bengals einfach nicht viel zu holen, ehrlich gesagt.
Und da muss man jetzt sagen, das war gut für die Jacksonville Jaguars. Mir hat die Defense der Jaguars sehr, sehr gut gefallen. Also die sind wieder da, wo sie mal waren. Ich meine, die haben die regelrecht, also richtig verprügelt. Die haben die nicht nur verprügelt, die haben die auf links gedreht. Das war echt, das war toll zu sehen, mit welcher Liebe die Jacksonville Jaguars da auch dabei waren, um ihrem Quarterback den Ball zurückzuholen. Denn am Anfang, im ersten Viertel 0-0, dann tatsächlich ging ja Cincinnati in Führung. Und die Defense hat so gut gegengehalten, dass ich gedacht habe, so alles klar, beim Spielstand von 6-7, was passiert hier? Das war echt cool. Was ich nur schlimm fand, und das ist so natürlich das Bezeichnende, natürlich lief es im Paul-Brown-Stadion, so heißt das Stadion der Cincinnati Bengals, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. So, aber da waren nur, Achtung, 65% der Plätze ausverkauft. Und das sieht natürlich scheiße aus, ne? Also da musst du als Regisseur schon wirklich arbeiten, dass man das nicht sieht.
Das nächste Spiel war ein richtiges Kracherspiel, denn da waren zwei Quarterbacks, und ihr werdet einen gleich mal so aufzucken, richtig on fire. Einmal Matt Stafford, okay, der spielt gut, die Lions haben zuletzt viel Pech gehabt mit Referees, der hat 4 Touchdown-Bälle an den Mann gebracht. Und der andere, Kirk Cousins, wieder, letzte Woche, diese Woche wieder 4 Touchdown-Pässe. Am Ende waren es 72 Punkte insgesamt in diesem Spiel, 42-30 für die Vikings gegen die Lions. Und ja, die Lions können einem so ein bisschen leid tun, weil sie stehen jetzt 2-3-1 und haben gefühlt jedes Spiel knapp oder unfair oder wie auch immer verloren. Ja. Aber sie haben halt das nächste Spiel verloren und Kirk Cousins ist on fire, muss man einfach mal so sagen. Also wir haben ja auch viel kritisiert hier, aber er ist in den letzten 2 Spielen auf jeden Fall wieder der Typ, dem sie so viel Geld geboten haben oder bezahlen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nicht sagen.
Weißt du, wer mir richtig leid tut? Marvin Jones fängt Career High 4 Touchdown-Pässe. 4. Ich habe ihn bei Fantasy, vielen Dank. 4 Touchdown-Pässe und die verlieren trotzdem mit 12 Punkten Abstand. Da fühlt sich doch auch ziemlich bescheiden.
Da kannst du nur hoffen, dass du einen Prämienvertrag hast, dass du pro Touchdown richtig Geld kriegst, weil ich verstehe es halt nicht. Also da waren auch wieder so 2-3 Entscheidungen, wo ich denke, gut, darüber muss man jetzt nicht diskutieren. Die waren also noch, das kann ich noch nachvollziehen, dass die Schiedsrichter so argumentiert haben. Da kommen wir bei 2 anderen Spielen gleich noch zu Sachen, wo ich wahrscheinlich vor Wut das Mikro hier zerbeiße. Matthew Stafford ist unglaublich geil. Überleg mal, 364 Yards, das ist mehr, als Kirk Cousins zusammengeworfen hat. Der hat einen Raketenwerfer von Arm. Das ist unglaublich. Es macht einen Heidenspaß, ihm zuzugucken. Ich verstehe nur nicht, warum Detroit die Spiele verliert. Ich verstehe es nicht. Es ist alles da. Die haben eine geile Defense. Und dann aber haben sie plötzlich 3 Spielzüge lang, stehen die Jungs auf dem Platz und du hast das Gefühl, die lernen gerade das erste Mal diesen Sport. Da sind eklatante Fehler in der Coverage. Da passieren Dinge, wo ich denke so, echt jetzt? Digga, dir ist schon klar. Das ist Mr. Cook und der trägt einen Ball. Und da geht man einfach mal ins Gap ihm entgegen und wartet nicht, bis der durchs Gap kommt. Und dann macht er wie bei Madden, dreht sich auf der Stelle und ist weg. So.
Aber genau das war es, glaube ich, warum sie verloren haben. Also die Vikings hatten eben mit Cook einen ziemlich starken Running Back an diesem Tag, 142 Yards, 2 Touchdowns. Und bei Detroit, sie haben es so ein bisschen versucht, auf alle 3 zu münzen. Also Kerryon Johnson, der eigentlich so der Nummer 1 Running Back ist, nur 5 Carries für 23 Yards. Johnson, also anderer Johnson, Ty Johnson und McKissick nur 29, die haben halt zusammen 81 und weniger als Cook. Dann in der Defense Minnesota 2 Fumbles produziert, gehabt, Detroit keinen, da muss halt auch was draus machen so. Also irgendwie, es war was da, aber sie haben es nicht genutzt. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mit diesem Tipp übrigens in Führung, weil ich gesagt, du hast auf die Lions gesetzt, weil du meintest, sie kommen eben wütend. Pass auf, sie kommen wütend raus. Du hast ja auch recht. Also Marvin Jones kann nicht wütend rausgehen mit 4 Touchdown-Pässen, die er fängt, also Catches. Ja. Und die Vikings, ich meinte ja, die gewinnen irgendwie durch eine schwobelige Referee-Entscheidung.
Schwobelig ist ein schönes Wort.
Ja, Referee-Entscheidung. Das war jetzt nicht so konkret da, aber sie haben es halt ja auch durch einen starken Cousins und ein starkes Running Game geschafft, die Lions zu besiegen. Wichtiger Sieg. 5-2 für die Vikings, ganz, ganz wichtiger Sieg.
Definitiv. Extrem wichtig. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Also die Vikings, das sieht richtig gut aus. Ich möchte ganz kurz was abspielen.
Ja.
Denn nicht nur ich kläre ja regelmäßig auf. Man nennt mich auch den Dr. Sommer, der Pille für den Mann. Aber wir haben in unserer letzten Folge, kannst du dich dran erinnern, hatten wir im Hintergrund, als jemand eine Frage geschickt hat, so ein Piep, 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 Piep.
Ja, ich weiß
noch. Ich habe wirklich, glaube ich, nur eine Stunde nachgedacht, was das gewesen sein könnte. Und jetzt pass auf, wir haben so coole Pillenhörer.
Ja, hallo Carsten, hier ist der Peter aus Buchen. Ich habe gerade angefangen, einen tollen Podcast 23 zu hören und ihr hattet eine Sprachnachricht und ein Gepiepel war im Hintergrund und du hast gefragt, Mensch, was piepelt denn bei dem, ich kann dir sagen, als Kfz-Meister, ist es, ich tippe auf 100%, ein Suzuki, wo die Tür auf ist und Lichtschalter noch umgedreht ist. Also als Warnung, dass man Licht ausmacht. Schönes Wochenende.
So, das sind mal Botschaften, die man wirklich braucht. Weil ich
mit dem, wirklich mit dem müssen wir zu wetten, das? Mit dem müssen wir zu wetten, mit dem müssen wir zu wetten, das, wenn er so hört, was es ist. Es gibt kein Wetten,
das mehr, weißt du, ne? Hat Lanz vor die Wand gefahren, war ein schöner Versuch, hat nicht funktioniert, ist halt ohne Gottschalk nicht dasselbe.
Ja, aber so. Es gibt doch so ein Gottschalk-Revival, es gibt doch ein Comeback, da können wir ja,
und hin. Und wie sieht dann unsere Bewerbung aus? Hallo, wir sind zwei Kasper, die
und das ist unser Kfz-Meister, überragend.
Das ist unser Kfz-Meister, ja, der uns netterweise, und der erkennt Autopiepen allerdings nur von Suzuki im Hintergrund. Das ist jetzt, ja. Das ist jetzt keine Wette, du Pfeife, da kommen wir nicht weit.
Wir könnten aber auch mit Björn Werner hingehen, denn in unserem Parallelpodcast, oder nicht unserem, aber es gibt einen Parallelpodcast.
Unserem Parallelpodcast, ja, so, in einem super, Paralleluniversum.
So eine super Anmoderation. Auf jeden Fall gibt es ja noch den unseren zweiten Podcast, Football Bromance von Coach Izuma und Björn Werner. Und die haben ja auch heute ihre Folge rausgehauen. Und da waren die auch kurz Thema. Ich würde das mal kurz vorspielen für alle.
Ja, in drei Wochen sitze ich alleine hier im Keller und rede mit mir selber, glaube ich, weil der sagst du auch, ey, Bruder muss Geld verdienen.
Du hast ja gesagt, du tust dich dann zusammen mit die Pille für den Mann, mit Mike und Carsten willst du dich zusammentun.
Wenn du mich in den Stich lässt, muss ich mich irgendwo einladen und der fünfte Rad am Wagen sein, das ist einfach so. Alleine sitze ich auch nicht hier im Keller und rede mit mir selber.
Also entweder zu wetten, das mit dem Kfz-Meister oder einfach Björn Werner mal einladen. Ja, also man kann Björn auf jeden Fall sagen,
er immer herzlich bei uns eingeladen.
Er wäre niemals das fünfte Rad, oder?
Nein, ich würde ihm sogar ein Deckchen häkeln. Ich würde ihm sogar ein Käffchen kochen. Das Problem ist, er sitzt natürlich in Berlin. Ich würde alles, also mit Björn ist immer witzig über Football.
Ja, lass uns die Jungs erstmal grüßen. Also
genau, Grüße gehen raus.
Gerne euren Podcast und wir haben auch ganz, ganz viele Zuschriften schon bekommen über Instagram von wegen, ja, macht doch mit den Jungs mal was. Wir gucken mal, vielleicht wird es irgendwann eines Tages klappen, aber es ist natürlich so.
Gibt's ja,
Patrick ist ja bei dir in der Nähe, Carsten, ja. Ja, den siehst du öfter als ich. Björn ist in Berlin, aber vielleicht trifft man sich ja irgendwann zufällig ausnahmsweise in Unterföhring und kann mal drüber schnacken, würde ich sagen.
Ja, man trifft sich regelmäßig in Unterföhring. In Unterföhring lief dieses Spiel nicht, aber es war ein Spiel, wo ich jetzt gleich wieder vor Wut. Ich muss mich jetzt schon mal, warte mal, ich mache mal das berühmte Bad Boys-Ding. Wusa. Warte, ich muss kurz die Ohrläppchen kraulen. Wusa. So, jetzt kann ich drüber reden.
Wenn du das Spiel jetzt nennst, was ich vor mir habe, dann war das ein Unterföhring. Ja, was liest du?
Was liest du denn? Fang du an.
Also unter Vikings Lions steht in meiner Liste Raiders Packers.
Nee, das meinte ich nicht. Aber gut, darüber können wir auch. Aber da muss ich genau dasselbe machen, warte mal.
Ja, ich wollte jetzt nur unsere Reihenfolge nicht sprengen. Ja, das war, wollen wir jetzt darüber reden?
Ja, wir reden jetzt darüber.
Junge. Dann, ich will dich gar nicht stören.
Lackgesoffen.
Mach doch mal.
Ja, also, ohne Scheiß, zu oft am Klebestift genuggelt. Also, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ja, die Packers haben gut gespielt. Ja, Aaron Rodgers hat ein großartiges Spiel gemacht. Ja.
Ein perfektes Rating.
Ja. Die einzigen, die wieder ein beschissenes Spiel abgeliefert haben, waren die Schiedsrichter.
Okay, mach erstmal, ich bin kein Packers-Fan, ich möchte dich erstmal ausreden lassen.
Nein, es geht mir nicht darum, dass das Spiel anders ausgegangen wäre. Der Spielverlauf wäre nur ein anderer gewesen. Die Raiders hätten eh verloren. So. Die hatten einfach kein probates Mittel gegen Aaron Rodgers, haben sie nicht. So. Aber wenn du dir anguckst am Anfang, die erste Viertel, es steht noch 3-7. Die Packers führen also mit 4 Punkten. Und dann gehen da Sachen rum, wo ich gedacht habe, Alter, was hast du bitte? Also was ist euer Scheißproblem? Da war wieder das typische, ja, hier, das ist eine Pass Interference. Auf der anderen Seite passiert genau dasselbe. Nö, das ist keine. So, und dann kommen wir zu folgendem Moment. Also da habe ich wirklich gedacht so, okay, ich kenne die Regel. Wenn der Ball ins Aus und so weiter und so fort. Fumble, ja, weiß ich. So, Derek Carr versucht alles. So, deutlicher kann man nicht ins Aus gehen. So, danach fällt ihm der Ball runter. Also so wird's auch auf dem Feld gecallt. Der scheiß Schiedsrichter steht direkt daneben. Dann wird es reviewed und dann heißt es, nee, das war ein Fumble. Also ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es einfach wirklich nicht mehr. Hat der Typ, also ich meine, ich brauche eine Brille. Ich war bei einem Optiker, der heißt hinten Mann und vorne viel. So, ich sehe jetzt auch wieder viel. Aber du stehst da als Schiedsrichter direkt daneben und wenn der ins Aus geht und der hat den Ball noch in einer Hand, dann hat er ihn noch. Wenn er dann den Ball loslässt, dann kann es kein Fumble sein, weil das Knie ist draußen. Ich verstehe es nicht.
Da bin ich zu wenig in der Regelkunde, weil ich dachte, das Knie muss erst am Boden sein mit dem Ball, wenn der Ball tot sein soll. Weißt du, also wenn du in der Luft bist, und den Ball verlierst, ist der Ball nicht tot, nur weil du eben im Ausfliegst sozusagen, sondern der Ball wäre nur tot, wenn du mit dem Ball und dem Knie am Boden bist. Deswegen war der Ball ja noch scharf, fliegt in die Endzone und es ist eben ein Fumble und kein Touchdown. So habe ich es verstanden.
Bin ich völlig bei dir. Problem ist, wenn der Schiedsrichter sagt, er war aus einer knapp 1-Yard-Linie.
Ja.
So. Dann müsste der Videobeweis einen eindeutigen Beweis erbringen, dass ich die Entscheidung auf dem Feld overturnen kann. Sonst kann ich ihn nicht
overturnen. Für dich war es nicht eindeutig, ne?
Und eindeutig ist es nicht. Also das ist eindeutig.
Darüber kann man reden. Stimmt.
Ich finde auch, das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Für Spiele würden anders verlaufen.
Genau, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Für mich war es auch die spielentscheidende Szene, vor allem auch ziemlich bitter, weil Derek Carr, das hatten wir ja auch in der Sendung, ja, also das Spiel war auch das, was ich komplett gesehen habe tatsächlich. Derek Carr hat ja vor 2 Jahren gegen die Cowboys genau dasselbe gemacht und deswegen ist es für ihn natürlich doppelt bitter, dass er wieder so eine Situation hat, wo es eben keinen Touchdown gab, sondern einen Fumble und damit einen Touchback. War natürlich bitter, weil er hat wirklich alles gegeben, um diesen Touchdown zu bekommen. Da kann man ihm kaum was vorwerfen, weil er eigentlich den perfekten Move macht, würde ich sagen. Kriegt dann halt hinten diesen Stupser und dann verliert er den Ball. Ich weiß nicht, also was willst du da noch anders machen, ne? Du weißt, gleich kommt eine Hand und versucht dich zu klären, du versuchst den Ball festzuhalten. Ist blöd gelaufen, würde ich sagen, an der Stelle. Ich finde aber, und du hast recht mit den Flaggen, die es gab, die waren nervig und das war vielleicht auch eine spielentscheidende Szene. Für mich war es der korrekte Call, auch wenn der Call von Anfang an hätte so sein müssen und nicht overturned werden müssen, bin ich auch bei dir. Ich finde viel schlimmer, und das kannst du mir auch als Defense-Mensch, sage ich mal, besser erklären.
Defense-Mensch, sind wir so eine eigene Spezies.
Wie schlecht die Raiders Defense war, weil Rodgers war gut, Rodgers perfektes Rating zum allerersten Mal in seiner Karriere, 5 Touchdown-Pässe, 1 Touchdown-Run, also wirklich ultimativ, aber ich finde, die Raiders Defense hat ihn teilweise auch richtig dazu eingeladen und ich meine, Davante Adams und Co., der hatte viele Verletzte, da haben Valdez Scantling und irgendwie Kummerow die Dinger gefangen, wie oft die Safeties einfach auf den Leim von Rodgers gegangen sind und dachten, okay, jetzt intercepte ich den, ich mache den Step nach vorne und versuche irgendeine Route zu lesen und werden dann überworfen und plötzlich ist ein Touchdown. Das war wirklich schlimm mit anzusehen, ohne dass du wirklich ein Defense-Coach bist und ein normaler Zuschauer, weil du dachtest, Alter, halt deine scheiß Zone, spiel dein Cover und lauf nicht nach vorne und versuch irgendwie in der Mittelzone irgendwie einen Ball abzufangen. Das war so oft irgendwie von denen spekuliert und es ist einfach nicht aufgegangen gegen Aaron Rodgers, der auch teilweise verdammt viel Zeit hatte. Also
viel zu viel Zeit, viel zu viel
und
Zeit.
Viel zu viel Zeit und dann noch versuchen zu gamblen gegen ihn, ist eine ganz, ganz miese Kombi. Was passiert? Er macht ein perfektes Spiel. Also ich würde auch sagen, Derek Carr sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Josh Jacobs hat ein super Spiel gemacht. Die Packers Offense hat einfach die Defense der Raiders zerpflückt. Und dazu kam halt dann diese bitteren Entscheidungen mit Derek Carr. Ich finde, da bin ich auf der Seite von Jan Stecker, der es genauso kommentiert hat. Für mich war Kummerow, wie man auch ausspricht, Kummerow. Für mich war er ganz knapp im Aus, aber das Problem war bei dem einen Touchdown, dass eben auch der Call Touchdown war und es muss eben eindeutig sein, ja, um es zu overturnen. Jetzt kommt eben das Bittere, bei den Raiders, gegen die Raiders haben sie es overturned, bei den Packers nicht. Und das ist wirklich, wirklich bitter und da bin ich wieder bei dir, weil für mich war der Fuß leicht auf dieser weißen Linie und damit, auch wenn ich es ihm mega gönne, weil es für ihn natürlich ein toller Moment ist, war das eigentlich kein Touchdown. Und so geht das Spiel eben 42-24 für die Packers aus. Bitter für die Raiders, weil da war mehr drin. Sie haben aber, finde ich, nicht nur das Spiel durch die Schiedsrichter verloren, sondern vor allem durch eine kapital schlechte Defense-Leistung.
Auf den Punkt. Und die Überschrift bringt es ja auch auf den Punkt, wenn du guckst im Presseportal hier. Gruden frustrated with officiating. Punkt.
Der ist so ausgerastet, ne? Der
hat, kann man dazu auch nicht sagen,
rumgeblökt.
Also, ja, aber auch zu Recht. Also ich meine, der ist sowieso ein Pöbelpeter. Aber der muss natürlich auch wirklich, also spätestens zum nächsten Jahr, muss der seine Draftpicks investieren in Defense. Defense, Defense, Defense. Weil das, was die, genau das, was du gerade gesagt hast, die haben teilweise ihre Zone verlassen, wie die Frauen auf der Herbertstraße, die sich einfach mal am Fenster so anpreisen.
Das war so unglaublich. Wild.
Das war so richtig so, na du komm mal her jetzt.
Wo ich die wollten alle irgendein Big Play machen und haben vergessen, dass sie eigentlich gerade den Receiver decken sollen. Das war wirklich vogelwild teilweise und ich weiß nicht, was da der Plan hinter war. Es hat mich echt ein bisschen erschrocken. War schade. Weil aber so
wir haben ein geschichtsträchtiges Spiel gesehen. Denn, und jetzt, pass auf, Achtung, festhalten. Das wirklich ehrwürdige Lambeau Field war nur zu 96% besucht. Sonst ist es immer 100. Es waren nur 96%. Wahrscheinlich haben die gesagt, oh, weißt du was, Raiders schlagen wir eh, bleiben wir mal zu Hause, gibt's Familienbarbecue, verstehe ich nicht.
Verstehe, also habe ich auch keine Antwort. Vielleicht weil, nee, ich weiß es nicht, 96%.
Ja.
Naja, darüber würden sich die Chargers und Bengals freuen.
Und wenn ihr Raiders-Fans seid, dann merkt euch einfach folgende Namen. Jeff Bergman, Steve Freeman, Rich Hall, Dale Shaw, Alex Kemp, John Jenkins und Mike Carr waren die Referees dieses Abends. Findet ihr übrigens bei Instagram. Ich habe mal geguckt.
Ja, noch eine Hausaufgabe für euch.
Noch eine Hausaufgabe.
Das nächste Spiel, da lagen wir wir haben beide auf die Packers auch gesetzt gehabt, oder?
Ja.
Nächstes Spiel war Texans gegen die Colts. Und da habe ich, wir wollten es eigentlich aufschreiben, ne? Da habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, wir waren beide knapp, ich habe glaube ich knapp Texans gesagt.
Auf jeden Fall hast du eine Sache schon mal richtig scheiße gemacht. Bei einer Sache lagst du so daneben.
Okay. Du hast recht. Erstmal wollte ich sagen, Jacoby Brissett.
Ich weiß,
ich wollte erst Jacoby Brissett abfeiern, weil ich den immer abfeiere und da habe ich ausnahmsweise mal recht. 326 Yards, 4 Touchdown-Bälle. Alter, der Junge ist einfach geil. Und ich sag's jede Woche und ich weiß, da waren viele, die gezweifelt haben. Wer jetzt noch sagt, der Junge hat's nicht drauf, tut mir leid. Der hat Deshaun Watson und die Texans zu einer Niederlage gebracht, was auch ein starkes Team ist. Und jetzt, worauf du zu sprechen kommen möchtest, und völlig zu Recht, ich habe im letzten Podcast, als wir über die Spiele gesprochen haben, gesagt, Carsten, weißt du, was mir auffällt? Ich habe letztens die Statistiken der ganzen Titans, Kittle und Co. und Kelce mir angeschaut und einen Namen habe ich so ein bisschen vermisst, und zwar Eric Ebron. Der hat letztes Jahr so eine Mega-Saison gespielt und dieses Jahr überhaupt nicht. Woran liegt das? Ist es irgendwie, da haben wir noch gerätselt, Luck wirft gerne auf ihn und Brissett vielleicht nicht. So, und ich habe ihn einfach, ich weiß, es ist ein guter Tight End, ich habe ja nicht gesagt, es ist ein scheiß Tight End, ich habe mich nur gefragt, woran das liegt, dass er dieses Jahr dieses Jahr noch nicht gut ist. So, was macht der Kollege jetzt? Dann sage ich einmal,
vielleicht den Catch des Jahres.
Vielleicht. Einmal sage ich bei Pille für einen Mann, och, der könnte mal ein bisschen liefern. Ey, als ob er uns zuhört, ne? In der Touchdown, also es war ein, der Pass von Brissett war jetzt nicht überragend. Der war fest, der war hoch. Und Ebron pflückt den One-Handed irgendwie runter und macht diesen Touchdown, also als er in die Kamera geguckt hat, dachte ich, der guckt mir in die Augen, also der Mike, bitteschön.
Ich schwöre dir, der hat, bei Spotify hat er die Pille für den Mann abonniert und sein Coach hat es bei iTunes abonniert und da haben die gesagt, warte mal, und deswegen hat er ja auch das passende T-Shirt für dich angezogen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast auf der Pressekonferenz.
Ja, habe ich.
Be yourself unless you can be Eric Ebron, dann sei Eric Ebron.
Geiler Hund.
Typ. Ja. Ist ein unglaublich geiler Typ. Mir tat er immer in Detroit bei den Lions leid, weil da ist der Knoten nie aufgegangen, hat man gesagt, ja nee, der kann das nicht. Doch, der kann's. Und,
unfassbarer Ball, den er gefangen hat.
Also ich fand das Spiel richtig geil.
Ja.
Ich fand das, was ich gesehen habe von den Colts, auch wenn ich die Farben immer noch nicht mag und auch immer noch nicht das Logo mag, die haben mir gefallen. Die haben mir wirklich gefallen, denn die haben einfach mal vorne so viel Druck erzeugt, dass Deshaun Watson überhaupt nicht wusste, wie sein Arbeitstag läuft. Ja, 308 Yards, aber eben 2 Interceptions. Und das ist eben genau der Punkt. Gute Passverteidigung, gute Coverage fängt vorne mit Druck an und die haben richtig Druck gemacht. Die haben da vorne die Abrissbirnen rausgeholt. Das war unglaublich. Und dann ist es natürlich ganz einfach für die Secondary. Da musst du halt nur aufpassen. Klar, Hopkins trotzdem 106 Yards und ein Touchdown. Aber die haben einfach alles richtig gemacht. Die haben gut dagestanden. Und die haben immer gut gegengehalten.
Will Fuller musste verletzt raus, also bei dem, er hat dieses eine Megaspiel gemacht und seitdem läuft es nicht mehr so, also auch da natürlich bitter für die Texans. Bei den Colts zu diesem Ebron-Catch noch ein Zitat, was ich super schön von Adam Vinatieri fand, dem Kicker. Der ist 46 Jahre alt, also ein Urgestein, der eben über diesen Catch sagte, das war einer der 25 besten Catches, die ich je gesehen habe. Und die Antwort von Ebron, das bedeutet mir viel, denn du spielst ja schon seit 85 Jahren, fand ich überragend.
Ja.
Also der Typ ist nicht nur gut, sondern auch noch lustig und das ist eine super Kombi. Das
nimmt man vom Bus werfen.
Ja.
Das ist mein Humor.
Ja, voll. Also die Colts ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewonnen. Stehen jetzt 4-2, die Texans weiterhin 4-3. Damit die Colts jetzt auch im aktuellen Playoff-Picture. Finde ich gut. Also ich weiß, du hast diese Abneigung zum Logo und zu den Farben. Das habe ich jetzt nicht, aber mir gefällt auch einfach, wie Mac, Brissett, Ebron, Pascal, ja auch mit einem Riesenspiel mit 2 Touchdown-Bällen.
Wer kennt ihn nicht, den guten Pascal?
Pascal.
Wie du das aussprichst, Pascal.
Ist das ja, mein Gott.
Der nächste Praktikant neben Kevin, oder was?
Okay, Pasquale hat ein super Spiel gemacht. Und deswegen,
hat die italienische Nationalmannschaft auch gespielt, oder?
Ja, ja. Marlon Mack, Jacoby Brissett und Sach Pascal. So, beim nächsten Spiel lagen wir beide falsch, Carsten. Nee, stopp, du lagst richtig, ich lag falsch.
So, ich wollte es nochmal ganz, ganz deutlich betonen.
Ja, aber weil ein Spieler auch über sich hinausgewachsen ist. Also wir reden von Cardinals gegen Giants. Ich habe gesagt, Barkley, Engram wieder zurück. Ja, waren sie auch, aber die waren noch nicht so bei voller Stärke, zumindest Barkley. Die Cardinals gewinnen 27-21 und ein gewisser Chase Edmonds 3 Touchdowns. 3, nicht David Johnson, Chase Edmonds und Kyler Murray und seine Offense sahen wieder gut aus. Daniel Jones und seine wiederum geht so.
Also schlecht, aber auch so, nicht aus gut. Dem berühmt-berüchtigten College, wer kennt es nicht, Fordham. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Alabama und das Missouri und das Clemson der NCAA, sondern aus dem berühmten College Fordham als Ersatzmann für den angeschlagenen David Johnson nominiert. 51 Läufe, 287 Yards, 4 Touchdowns und im Schnitt 5,6 Yards. Also läuft der nur zweimal und schon war neues First Down da. So ungefähr sah das doch aus, denn das, was Kyler Murray abgeliefert hat, war mal richtig scheiße. Ganz deutlich gesagt war das richtig scheiße. Mag ja sein, dass er Best of Russell Wilson sich angeguckt hat. Kann alles sein. Mag sein. Aber das, was er daraus gemacht hat, war tendenziell richtig scheiße. 14 von 21 für 104 Yards. Und versucht da hinten, so ich bin der Aal, versuch mich mal mit der Hand zu fangen. Ey, der hat so vors Fressbrett gekriegt und das Ganze in der Situation, wo ich gedacht habe, es ist jetzt klar, was passiert. Der Panther steht nicht, also der stand eigentlich nicht mehr in der Endzone, der saß gefühlt in Reihe 1. Von da musste der den Punt losschicken. So, und du kannst einem Footballer, kannst du eine Situation, einem Defense-Spieler, kannst du eine Situation servieren. Ein Quarterback, der beim 3. und 15 in der eigenen Endzone steht, da weißt du, alles klar, das ist mein Safety. Der geht mit 120% ran, der ist wie der weiße Hai auf Blutrausch. Der hat nur noch ein Ziel. Und genauso ist es, wenn da ein Panther steht. Da willst du durch. Und genau das passiert. Es macht eine Flipp und der Ball war geblockt. So, das ist, da muss dieser Typ einfach mal ganz deutlich lernen, pass auf, das hier ist nicht College. Wir spielen nicht gegen irgendwie das Aufbauteam von College XY. Das ist ja bei der NCAA so, dass manchmal ein Top-College gegen ein kleines College spielt. Du spielst hier in der NFL. Das ist genetisch, das ist das Beste vom Besten, was dir entgegenkommt. Benimm dich auch so. Ich fand, Kyler Murray war einfach scheiße.
Ja, also ich meinte damit einfach, dass die Offense funktioniert hat.
Das ja, weil meine der Lieblings, Running Back läuft. Meine Lieblingsszene, reduziere aber den mal raus.
Meine Lieblingsszene in dem Spiel war einfach, als Daniel Jones einmal versucht hat zu blocken und diesen Block einfach mit seiner Nase gesetzt hat. Ich glaube, das tat ihm richtig weh. Also er hat einmal versucht vorzulaufen und zu blocken und hat einfach wirklich mit dem Gesicht geblockt. Aber also da lernt er auf jeden Fall, dass er das anders machen muss oder eben nicht so, weil dann ist die Verletzungsgefahr sehr, sehr groß.
Aber darf ich dich jetzt mal was fragen? Wenn du die vergleichst, das sind beides Rookies, wer sah für dich eher aus wie ein NFL-Quarterback? Murray oder Jones?
Der Sieger. 27-21 für die Cardinals. Das war jetzt nicht das beste Spiel von Murray und Jones hat den Touchdown geworfen. Ich frage nicht,
wer als Sieger vom Platz gegangen ist und wer irgendwie sich auf die Schulter klopft, sondern wenn du das Spiel jetzt ohne den Spielstand.
Ich finde es schwer zu vergleichen, weil es zwei verschiedene Quarterbacks sind. Jones hat mehr Yards, deutlich mehr Yards.
Berufsaufgabe Quarterback, durch die Luft werfen, gegebenenfalls den Ball an den Running Back übergeben und wenn es sein muss, gegebenenfalls nochmal selber laufen.
Aber auch das Team zum Sieg führen. Ja, das ist auch so eine Sache. Es gibt ja viele, die sagen, Aaron Rodgers ist der bessere Quarterback als Brady, weil er an sich die besseren Waffen hat, aber Brady ist eben der Quarterback, der mehr Ringe hat. So, natürlich musst du als Quarterback auch ein Leader sein und deswegen finde ich, ich finde das schwer zu vergleichen, weil Jones und Murray auch ganz verschiedene Spielertypen sind.
Ich habe dich nicht gefragt, ob sie unterschiedlich sind, ob der eine eher aussieht wie ein Mathelehrer in der Grundschule und der andere eher aus wie keine Ahnung, sondern von wem sahen die Pässe besser aus?
Die Pässe sahen besser aus von Jones.
Okay. Bei wem sah die Pocket Awareness besser aus?
Jones, in dem Spiel.
Mhm. So.
Und jetzt sagst du mir, wer gewonnen hat?
Ja, das ist klar, natürlich, ja, im Endeffekt zählt ein Sieg.
Eine andere Frage, die wir auch
aber wenn ich jetzt Giants General Manager wäre, würde ich jetzt, klar, habe ich verloren, ich würde aber trotzdem entspannter einschlafen, weil ich weiß, ich habe einen Quarterback, der einfach meiner Meinung nach mir eine bessere Zukunft garantiert. Ich habe einen Pro-Ready-Quarterback. Ich habe einen Quarterback, der einen guten Pass werfen kann und zwar auch gerne in Triple Coverage.
Jetzt kommst du, sagst mir immer, du ist zu früh, irgendwelche Prognosen zu treffen. Jetzt willst du mir doch nicht sagen, dass du jetzt schon entscheidest, ob Jones in Zukunft mehr bringt als Murray, oder?
Nee, pass auf, aber als du dein Bewerbungsgespräch bei RAN hattest, so. Der erste Eindruck zählt ja. So, und,
Nee. Ich glaube, wenn ich nach dem ersten Eindruck gegangen wäre, wäre ich jetzt nicht bei RAN.
So, und jetzt haben wir hier gerade ein Neuland betreten. Mike schmeißt sich selber vor den Bus. Das ist sozusagen
nein, ich bin einfach nur ehrlich.
Vor der Linie
4. Pass auf. Als ich mein Praktikum bei RAN angefangen habe, glaube ich.
Praktikum.
Nee, Praktikum, was hast du mit meiner Aussprache denn heute?
Du warst gerade total von Daniel Jones noch auf Englisch unterwegs, mein Praktikum.
Als ich mein Praktikum hatte bei RAN, ich kam einfach da rein, neu in München, ich kam aus Köln und wollte unbedingt überzeugen und zeigen, dass ich ein cooler Typ bin und abliefern kann. Und das war eben so überschwänglich, dass ich eher als arrogante junge Typ überkam, der denkt, der kann alles. Und deswegen brauchte ich erstmal ein halbes Jahr, mich zu akklimatisieren und einfach zu zeigen, okay, ich bin nicht der arrogante Typ, sondern ich will hier einfach helfen.
Das liegt an München.
Vielleicht. Deswegen, also der erste Eindruck war gar nicht mal so gut bei mir, aber ich weiß, wo du mit dem Vergleich hinaus willst. Eine andere Frage. Die Cardinals haben die letzten 3 Spiele gewonnen. Die stehen trotzdem noch in ihrer Division auf dem letzten Platz, aber wir haben mal die Frage bekommen, was geht denn für die jetzt noch? Weil, ja, 49ers, Seahawks, Rams ist mit die schwierigste Division dieses Jahr, aber sie haben jetzt einen Trend und 3 Siege in Folge in der Tasche.
Pass auf, genau darauf wollte ich ja gerade hinaus. Wo geht die Reise der Cardinals noch hin? Und meiner Meinung nach können die ganz weit kommen. Denn, und deswegen habe ich gerade Kyler Murray so vom Bus geworfen, beziehungsweise zum Schafott geführt. Du musst jetzt als Coach den Bengel mal richtig auf links drehen. Den musst du mal richtig erden. Der dreht nämlich jetzt gerade ab. Das ist nämlich das Problem. Sein, die letzten Spiele haben sie gewonnen. Diese Situation, die zu dem geblockten Punt geführt hat, ist ein typisches, es läuft zu gut für den Rookie. Er meint, er kann alles. Und Russell Wilson ist damit ganz groß geworden in der Liga. Das kann ich auch. Du hast, das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich als Coach an der Seitenlinie stehe. Du hast 2, 3 Spiele, die du als Sieger den Platz verlässt. Und plötzlich meinen die Jungs, sie wissen alles. Und dann kriegen sie aufs Maul. Dann kriegen sie wirklich aufs Maul. Und dann machen sie Fehler, die sie vorher nicht gemacht haben, weil sie denken, es ist ja eine Leichtfertigkeit. Die gehen dann nicht mehr abends ins Bett und sagen, morgen habe ich ein Footballspiel, ich gehe um 10 ins Bett.
Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kenne Kyler Murray jetzt nicht so gut, weil ich ihn persönlich nie getroffen habe. So schätze ich ihn auch ein. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sein Coach das auch hinkriegt, so mit ihm. Ich glaube, wenn du der Coach wärst, könntest du das besser. So wie ich, also
wie bitte?
Das ist eine Außenperspektive so. Aber ich glaube, das.
Warte, stopp mal. Paco, falls du zuhörst, ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt weiß ich, worüber ihr auf dem Oktoberfest wirklich geredet habt.
Also erst einmal vielen lieben Dank an Paco, das habe ich vorhin schon gesagt in der Instagram-Story, weil Paco mir sein Quarterback-Jersey geschickt hat und eine Mütze von den schwarzen Big Wolves. Ein super liebes Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut und werde mir dafür auch einen Platz überlegen. Es ist das allererste NFL-Jersey, was ich jetzt tatsächlich bei mir daheim habe. Und von daher vielen lieben Dank, Paco. Nee, was ich meinte, ist, dass Cliff Kingsbury, das ist für mich auch eine neue Figur in der NFL. Ich weiß nicht, der hat sich Murray ja auch von vornherein gewünscht und das war sein Typ. Ob der denn jetzt auch so runterbügeln kann? Weißt du, jetzt kommt wieder unser beliebter Coach Bruce Arians. Wenn der da wäre, ne? Der wird ihn ins Büro holen und einmal über den Tisch ziehen. Das ist mir klar. Ob das Cliff Kingsbury kann, weiß ich nicht. Du könntest das auch, weil ich dich auch kenne. Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, das bräuchte er als Behandlung. Ich weiß aber nicht, ob er sie bekommt. Und um auf die Frage, die ich selber in den Raum geworfen habe, die kam aber wirklich über Instagram sehr oft. Ich glaube, für die Cardinals, und das haben wir vor 2 Wochen schon im Podcast gesagt, das ist halt eine Art Übergangsjahr. Die finden sich jetzt und nächstes Jahr wird es besser. Ich glaube, dieses Jahr ist die Division leider zu stark, um es in die Playoffs zu schaffen. Ich glaube, die haben jetzt einen Lauf, der geht vorbei.
Zukunft ist es.
Aber nächstes Jahr könnte es echt gut aussehen, weil ich finde, da baut sich was Schönes zusammen.
Pass auf. Ich hab.
Bringen wir es auf den Punkt, willst du sagen?
Nee, so weit bin ich noch nicht. mein großes Problem ist, Jones sieht aus wie Mathelehrer, 5. Klasse. Von mir aus auch noch ein Biolehrer. Der kommt mit seinem Polunder, also wirklich so ein Polunder-Paule, Hemd drunter und einen Rucksack auf dem Rücken, kommt der da unten durch die Katakomben gelaufen. Gibt's viele, die sagen, oh, was für ein langweiliger Typ. Als die Draft anstand, der Draft, wie auch immer, also das Auswahlprozedere der NFL, und Kyler Murray eingeblendet wurde, habe ich gedacht, ach du Scheiße, der nächste Cam Newton. Ich mag selber bunte Klamotten, ich habe auch rosa Polohemden, aber ein rosa Anzug, der aussieht, als hättest du Cam Newtons Schrank geplündert und der im Innenfutter More Than an Athlete stehen hat, da habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt würde ich anstelle der Arizona Cardinals mal sagen, können wir nochmal das Veto-Bällchen werfen? Wir müssen da nochmal was besprechen. Das ist, du holst, also wenn du den nicht erdest, dann hast du irgendwann das Cam Newton Problem.
Ja, aber ich möchte auch sagen, also wenn du nicht magst, dass man die Äußerlichkeiten von Jones, ja, also verurteilt, dann solltest du das auch nicht bei Murray tun, oder? Auch wenn das halt der eine, nein, der Schüchtern, der Biolehrer ist und der andere ist der Rapper.
Du hast mich falsch verstanden. Mir als Coach ist es lieber ein Typ, der aussieht wie ein Biolehrer,
ja,
der kommt und seinen Job macht, als jemand, der, bevor er seinen ersten Profivertrag unterschreibt, schon more than an athlete in seinem Sakko stehen hat. Das ist mein Problem.
Das verstehe ich. Aber wahrscheinlich werden die meisten NFL-Coaches den Typen nehmen, der sie eher zum Sieg führt, oder?
Ja, und da gehen
glaubst du auf lange Sicht auf Jones, ja?
Wenn ich jetzt, pass auf, jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass ein Jones tatsächlich auf statistischen Werten à la Roman Motzkus in den nächsten 2-3 Jahren, und damit meine ich die nächsten 2-3 Jahre, eine effektivere, produktivere NFL-Zukunft hat als Kyler Murray. Das liegt nicht daran, dass die Arizona Cardinals nicht gut sind, sondern der wird immer weiter versuchen, mit der Brechstange durch sein eigenes Laufen, Scramblen, versuchen so. Und dann kriegt er einmal einen mit und dann liegt er auf dem Boden und dann sehen wir das Bein im 90-Grad-Winkel. Und das ist eben genau der Punkt. Das wird einem Jones nicht passieren, weil der sich auf das besinnt, was er kann, nämlich Pässe setzen.
Du lehnst dich so weit aus dem Fenster, ich zieh dich ganz schnell wieder zurück, weil sonst fällst du runter. Keine Ahnung, welchem Stock wir sind, aber das darf nicht passieren. Das nächste Spiel war mit das Lustigste an diesem Spieltag. Die 49ers gegen die Redskins. Die 49ers gewinnen 9-0. Ich habe gesagt im letzten Podcast, die gewinnen mit 30 Punkten Abstand. Ich wusste nicht, dass an diesem Tag so ein Wetter da ist, dass du eigentlich theoretisch gar kein Football spielen kannst. Das war ja fast eher Wasserball. Die haben sich da richtig auf die Ömmel gegeben. Die Redskins haben keinen einzigen Punkt hingekriegt. Und die 49ers auch nur ein Field Goal und ein Touchdown. Oder ein Field Goal und, nee, zwei, drei Field Goals waren sogar. Ne? Es war kein Touchdown dabei. Und ich, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie die Defense über den Boden rutscht und sich feiert, dass sie halt eben die ganze Zeit irgendwelche Sacks und Tackles und was weiß ich was verteilen. Also es war tatsächlich ein Spiel ohne Touchdowns. Im Gegenteil, eine Interception von Garoppolo. Das kann man schwer bewerten, so ein Spiel. Also
findest du? Das kannst du. Also, das ist aber jetzt, pass auf, das ist jetzt die Feinheit. Das ist ein Spiel, wo du siehst, welches Team Herz, Willen und Biss hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt so taktisch, weißt du?
Taktisch kannst du hier nur sagen, haben die 49ers alles richtig gemacht. Das war übrigens das schnellste NFL-Spiel in einem Zeitfenster von über 10 Jahren, weil sie halt nur gelaufen sind. Dadurch lief die Uhr extrem schnell. Ja klar,
weil das Wetter halt so ist.
Und darauf bezogen, wenn du überlegst, du hast Case Keenum auf der einen Seite und eigentlich hast du auf beiden Seiten nur zwei Personen gehabt, die wichtig waren. Nämlich Coleman und Peterson. Du musst in so einem Wetter laufen. Also wir sprachen ja jetzt schon über die schwarzen McWolves, wo ich an der Seitenlinie stehe. So ein Spiel hatten wir auch. Du standest bis zu den Knöcheln im Matsch. So, und die Jungs hier, Punisher zum Beispiel, so heißt ein D-Liner von mir, der hat genau diesen Rutscher. Der hat sich die schlimmste Pfütze ausgesucht nach dem Spiel, als wir gewonnen haben, und hat das gefeiert. Das ist Football. Ich habe es geliebt im Matsch, im Dreck. Ich habe es geliebt, wenn so ein Wetter war, weil du als D-Liner, als Linebacker, du hast den geilsten Arbeitstag. Du gehst nur nach vorne, du kannst nur hoffen, ja, stehe ich richtig, weil dann kommt der Running Back mir entgegen. Und das haben tatsächlich die 49ers perfekt gemacht. Die haben ihre Offense so platziert, dass sie sich gut aufgestellt haben, dass sie immer wieder ihrem Kicker wirklich gute Feldposition gegeben haben, aus einmal 22 und ich glaube einmal 29 Yards. Und nochmal knapp 30 Yards. Also das war eine perfekte Ausgangssituation. Und Washington konnte natürlich da nichts gegenhalten, weil die Defense, die da auf dem Platz stand, die hat Case Keenum einfach mal den richtig, richtig beschissenen Arbeitstag serviert. Und genauso Coleman, der konnte halt nicht laufen. Die sind beide, auf beiden Seiten gab es nur 20 Versuche zu laufen. Das muss man sich mal überlegen. Das war ein Footballspiel.
Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Die Jungs da im Regen Spaß haben zu sehen, war echt cool. Nicht nur die Highlights waren cool, googelt doch einfach mal die Bilder. Da sind echt richtig lustige Bilder rumgekommen, wie Bosa, wie Kittel sich da die Haare zurückwirft. Der hat doch bei diesem Postgame-Interview von Garoppolo das Interview gefotobombt, nur eben gesprochen und gesagt, hi Mom, hi. Also die waren lustig, gut drauf nach diesem Spiel.
Am besten fand ich, Garoppolo scrambled nach rechts raus. Der D-Liner verliert den Halt der Washington Redskins und rutscht gefühlt, überholt ihn fast im Rutschen.
Ja, das ist wirklich, da haben alle geschrieben,
Galileo Mystery. Der Rasen stand so unter Wasser, das war unglaublich. Ja.
Also, ein lustiges Spiel, verzeiht mir, wenn diese 30-Punkte-Prognose, ich weiß nicht, wie es beim normalen Wetter aussieht.
Im trockenen Zustand hättest du recht gehabt.
Ist auch scheißegal, die 49ers stehen 6-0. So, die gehen weiter. Das ist
unglaublich.
Und wenn die Patriots, also, die, das ist das einzige Spiel, was sie jetzt noch nicht machen, die Patriots spielen ja heute Nacht gegen die Jets. Ich bekomme so ein mulmiges Gefühl bei diesem Spiel. Also, wir thematisieren das jetzt nicht noch größer, aber irgendwie habe ich so ein dumpfes Gefühl, weil bei den Patriots auch viele ausfallen. Wenn die verlieren sollten, dann sind die 49ers das einzige Team, was 6-0 stehen. Und das, auch das, egal gegen wen sie gespielt
Euro,
haben.
Hätten wir ja, mal Wahnsinn. 10 Euro in Las Vegas draufgesetzt. Hätte uns kein Schwein geglaubt.
Ja, und das nächste Spiel, da lagen wir auch beide falsch. Das ist so ein kleiner Teddy Bridgewater-Moment für mich. Die Chargers haben gegen die Titans 20-23 verloren. Ryan Tannehill hat jetzt nicht wie Teddy Bridgewater gespielt, aber er hat gut gespielt. Er hat mit seinen Titans gegen die Chargers gewonnen, wobei man sagen muss, also erstmal chronologisch, Cody Parkey hat wieder im Pfosten getroffen.
Warte mal, ich mach's nochmal nach. Doink.
Ja, das ist echt, du holst Mr. Double Doink und er spielt und er trifft den Pfosten und du tust dann auch noch überrascht. Ja, ihr habt Cody Parkey, der ist ja, der Meister am Lattenschießen. Die haben alle überrascht
geguckt, weil es halt nur ein Doink war und kein Doink-Doink.
Stimmt, aber man muss sagen, die Titans haben gewonnen, aber wirklich auf Messerschneide, weil im letzten Drive die Chargers über Eckler nochmal, ich glaube, es war nicht mal ein Yard, sondern es waren, wie heißt es nochmal? Inches. So, es war minimal.
Wie heißt es nochmal, süß?
Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Inches zur Endzone. Eckler mit einem Riesenplay wird von 5 Titans-Spieler aufgehalten, sonst hätte der schon den Touchdown zum Sieg gemacht. Und dann haben die Chargers noch, ich glaube, 2 oder 3 Downs und geben den Ball Gordon. Beim ersten Mal versucht es Gordon und scheitert wieder Inches vor der Endzone. Beim zweiten Mal bekommt wieder Gordon den Ball und verliert oder schafft es nicht nur, den Touchdown nicht zu laufen, sondern fumbelt den Ball auch noch und damit war das Spiel rum. Also die Titans gewinnen, weil, was für eine Ironie, ausgerechnet Gordon es nicht schafft, aus einem Yard, aus Inches, wenig Meter, den Ball über diese Linie zu tragen. Und das hatte für mich irgendwie, das hat diese ganze Gordon-Geschichte so ein bisschen rund gemacht. Gib den Ball doch einfach Eckler.
So, das war, kannst du dich daran erinnern, als ich gesagt habe, ich stell den auf oder den auf, hast du gesagt, jetzt wen jetzt? Eckler oder Gordon? Vielleicht war es so, die Coaches wussten es selber nicht. Ich habe mir gedacht, warte mal, wen hat der Spengemann jetzt im Fantasy-Team? Dann müssen wir mal einen richtigen schicken. Ich fand einen Tweet sehr großartig. beim American Football ist es wie mit dem berühmten iPhone. Die Charger sind einfach scheiße. Also die Ladegeräte. Und das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Das, was die da gestern abgeliefert haben, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Du hättest dieses Spiel, also
eigentlich
wir reden
müssen, ne?
Über Philip Rivers, wir reden über einen großartigen Passer, wir reden über eine Defense mit Bosa. Also wir reden über ein Team, wo ich sage, spulen wir mal ein paar Wochen zurück. Ja, also meine Prognose wäre, die Chargers könnten richtig weit kommen. Also Playoffs müssten mindestens drin sein. Haben viele Experten gesagt. So, und jetzt spulen wir wieder auf die heutige Zeit. Ja, die Chargers, die wollen wohl nicht. Die können nicht. Die bringen es einfach nicht auf die Straße. Ja,
sie stehen jetzt 2-5.
Die 2-5. 2-5, das ist beschissener als beschissen. Und über beschissene Sachen sollte man nicht reden, weil lass uns über was reden, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich weiß ja, dass mein Kollege Miggity Mike Stiefelhagen ein, sagen wir mal so, ein Kuscheltierproblem hat. Also mit Teddys hat das auf keinen Fall. Teddys mag er nicht. Teddys respektiert er nicht. Es sei denn, Teddys liefern ab. Und Teddy hat abgeliefert, denn Teddy Bridgewater hat einen Sieg eingefahren gegen die ach so starke Verteidigung der Chicago Bears. Und was hast du noch getippt? Ich frage nur nochmal.
Also bei den Chargers lagen wir beide daneben. Bei ja, Saints, so. Bears, hast du auf die Saints getippt, ne? Und nicht auf die Bears?
Ja, ich frage nochmal.
Teddy Bridgewater hat das 5. Spiel in Folge gewonnen und sie haben 6. Wobei, ich wusste...
Jetzt kommt. Oh, wobei.
Nein. Also ich lag vollkommen daneben. Die Saints haben gewonnen. Ich will es gar nicht. Nee, ich wollte eine Ausrede suchen, aber nee, ich lasse es. Ich stecke einfach ein.
Dann helfe ich dir jetzt.
Trubisky, wollte ich sagen.
Pass auf. Apropos Trubisky. Podcast, das finde ich ja das Coole. Also einen Podcast kannst du ja wirklich überall hören. Und einen Podcast kannst du auch überall runterladen. Das ist ja dieses, deswegen heißt es ja, sind es ja 3 Ws, ne? World Wide Web. Nicht einfach nur Wide Web, sondern World Wide Web. Und ich habe heute eine Nachricht bekommen für uns beide. Und ich würde die jetzt gerne mal vorlesen. Und dann am Ende machst du garantiert, pass auf. Moin, ich habe eine Frage zur aktuellen Quarterback-Situation bei den Saints. Zwar fährt Bridgewater ein Sieg nach dem anderen ein und dank der guten Defense, doch es ist absehbar, wann Breece wieder zurückkommt. Werden die Saints bei anhaltenden Siegen Teddy weiter spielen lassen oder wird Breece sofort spielen? Macht weiter so mit eurem geilen Podcast. Achtung, jetzt Trommelwirbel. Grüße aus Australien, Daniel.
Oi, ganz, ganz liebe Grüße nach Australien zurück. Wir hatten tatsächlich heute auch die Diskussion in der RAN-Redaktion, das sage ich, glaube ich, in jedem Podcast einmal, egal. Weil
du bist mit Kevin wahrscheinlich wirklich so eine Diskussionsgruppe. Ihr setzt euch da schön hin.
Nee, heute, ich will, also Kevin ist heute in der Spätschicht. Ich habe heute mit Christian Stübel, der hat uns auch schon mal eine Audionachricht geschickt, diskutiert und mit Rahman und mit Lisa Hofmann und Joe Daniel, die waren da. Und Tim Rausch. Auf jeden Fall kamen wir zum Schluss. Also Drew Breece soll wohl diese Woche wieder ins Training einsteigen und könnte wohl schon gegen die Cardinals spielen. Also es wird dann wirklich man muss sich entscheiden, Bridgewater oder Breece. Wir glauben, dass er auf jeden Fall zu 100% mit Breece gehen wird, weil das natürlich ist, wird er mit Breece gehen. Das ist der,
so sicher wie das Arm in der Kirche,
mit der beste Quarterback der Liga. Aber Bridgewater, der hat halt mehr kannst du nicht liefern. Du hast jedes Spiel gewonnen. Und da sind wir wieder bei, als Quarterback musst du das Team zum Sieg führen. Das hat er in jedem Spiel getan. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was mit der Personalie auch auf nächste Saison bezogen passiert. Denn er hat bewiesen, wenn er fit ist, das war er, dass er liefert. Und das wird für viele andere Teams ein interessanter Typ sein, weil der wird jetzt nicht die nächsten 3 Jahre hinter Breece sein.
Sie werden ihn nicht gehen lassen. Sie werden ihn nicht gehen lassen, denn das ist jetzt der beste Beweis. Das System kannst du 1:1 Plug and Play. Du kannst Teddy Bridgewater, das ist ja immer die Frage, ja, aber Taysom Hill, nein. Du kannst Teddy Bridgewater oder Drew Breece da reinsetzen. Und Drew Breece ist nicht mehr der Jüngste.
Stimmt.
Auf 1-2 Jahre, auch vielleicht nächstes Jahr, vielleicht spielt er nächstes Jahr noch, da werden sie Teddy Bridgewater ganz rein Wein einschenken und so schätze ich Drew Breece auch ein, dass er sagt, pass auf, ich mache nur 1 Jahr, ich mache nur das Rekordbuch richtig voll, ich versuche noch einmal so einen scheiß Ring zu gewinnen, dann kannst du hier die Saints haben. Dann übergebe ich dir ganz formell mein Team. Und dieses Team wird auch Teddy Bridgewater folgen. Die werden auch genau damit eingebunden werden. Das heißt, die Leistungsträger also egal wer da ist, Michael Thomas, die werden alle da sozusagen mit involviert. Denn das wird eine nahtlose Übergabe sein. Das ist so wie jetzt.
Wir feiern ja auch Teddy Bridgewater jetzt ziemlich ab, aber ich finde, an der Stelle müssen wir auch Sean Payton loben, der es eben schafft, wenn sein Breece ausfällt, einen wie Bridgewater reinzuwerfen und es funktioniert 1:1. Also es ist ja nicht nur Riesensache vom Quarterback, sondern eben auch vom Coach, dann vielleicht ein paar Plays auf Hill zu legen, dann wieder Bridgewater einzusetzen, dann ihn so einzusetzen, dass er in seiner Qualität auch funktioniert. Also klar, es ist die Aufgabe des Coaches, aber die hat er eben auch hervorragend gelöst.
Ich meine, überleg mal, die haben mit dem Safety angefangen, da fing das Ganze ja schon mal an. So, und dann tatsächlich, also diese kurzen Pässe, die Bridgewater setzt, die waren einfach großartig. Und vor allem, und das ist für mich der wichtigste Punkt, und da muss man halt wirklich vor Sean Payton den Hut ziehen, Cordell Patterson läuft einfach mal einen Kickoff-Return von 102 Yards.
So. Der war geil. Hat er beim Patriots gelernt.
Natürlich hat er das beim Patriots gelernt. So, aber die haben sich nie aufgegeben. Überleg mal, zu dem Zeitpunkt war das ein Tanz auf das Messerschneide, 9:7. Und dann einfach mal weiterzumachen. Dann gerätst du sogar ins Hintertreffen. Das heißt, Chicago macht noch ein Field Goal. Es steht 9:10 aus Sicht der Saints. Da muss man sagen, dass sie dann so agiert haben und das Spiel am Ende gedreht haben, finde ich einfach großartig. Und da waren Sachen dabei, gute Spielzüge, und das mag ich halt an Sean Payton. Also ich meine, der Typ ist mal beim Super Bowl, der hatte die zweite Halbzeit mit einem Onside-Kick gestartet. Der Typ hat einfach mal echt Cojones, und das merkst du. Fall. Der hat da Spielzüge ich spielen lassen mit kurzen Pässen auf die Seite und hier und da. Und dann Hill, also den zweiten, das Schweizer Taschenmesser sozusagen, also den Quarterback Schrägstrich, Kick-Returner Schrägstrich, was auch immer, mit eingebunden. Das war geil.
Ja, absolut. Bei den Bears muss man sagen, also Trubisky hat nach dem Spiel gesagt, die Arbeit, die wir im Training zeigen und reinstecken, die kriegen wir nicht auf unser Game-Level. Ich finde auch, die Bears lassen aktuell eine Menge Potenzial liegen. Die kurioseste, also Geschichte des Spiels, viele Run-User haben darunter kommentiert Karma, das finde ich ein bisschen gemein, aber die kurioseste Geschichte Karma. War, ja, es ist schon, weißt du, da hat sich jemand wehgetan, egal, ich erzähle sie erstmal. Tarik Cohen ist wie groß, Carsten, er ist klein, er ist verdammt, ich glaube, mit der kleinste NFL-Spieler, der NFL.
So groß wie du.
Ja, also im Vergleich zu den ganzen Maschinen da, also ich guck mal kurz nach, Terry Cohen ist 1,68, ich bin 1,81, also nicht ganz so groß, aber trotzdem klein. Also
er ist eine Handbreit größer als so. Ein sitzendes Ferkel, so,
dann, das haben wir dann, jetzt geklärt. Dann haben ein paar Saints-Spieler ihn eben aufgezogen, man kennt das, einfach Trash-Talk und ihn halt, also Finger ins Gesicht gezeigt und haha, du bist ein kleiner Zwerg und mit der Hand über seinen Kopf gestreichelt und sich lustig gemacht über seine Körpergröße, einer davon Eli Apple, der selber 1,85 groß ist. Und ja, wenige Minuten später liegt der genannte Eli Apple am Boden, schmerzverzerrt. Und hat sich, also es gibt noch keine Diagnose, es gibt wohl auch erste Entwarnungen. Die erste Diagnose von außen war, er hat sich wohl das Kreuzband gerissen. Jetzt hofft man, dass es nicht gerissen ist, sondern nur eben überdehnt und was weiß ich was. Also er wird auf jeden Fall ausfallen. Die Frage ist, wie lange? Aber das ist halt, die Rando-User haben gesagt, Karma, wenn du dich über die Körpergröße deines Gegners lustig machst, ja, und das mach eben so offensichtlich, und dann kurze Zeit später da liegst und dir das Kreuzband gerissen hast. Ich möchte trotzdem an der Stelle sagen, Eli Apple ist ein sehr, sehr guter Spieler und es wäre schade, wenn er ausfallen würde lange Zeit.
Aber trotzdem,
und deswegen gute Besserung. Ja, trotzdem gute Besserung, weil du weißt ja auch nicht, was davor, also vielleicht hat Coney auch irgendwas zu ihm gesagt, weißt du, du siehst ja dann nur ja,
trotzdem
das.
Trotzdem macht man das nicht. Also wenn du jetzt Eli Apple wärst. Also
ja, aber genauso macht man sich nicht mit der Verletzung lustig.
Du bist Eli Stiefelhagen. So, du stehst da auf dem Feld und machst das. Was wäre das Endresultat? Mama ja, Stiefelhagen wäre auf den Platz gekommen und hätte dich am Gesichtsgitter vom Feld geholt.
Ja, natürlich. Das macht man nicht. Aber genauso sehr freut man sich nicht über eine lange Ausfallzeit. Das will ich nur damit sagen. Deswegen, das war so die Geschichte, die kuriose Geschichte des Spiels so am Rande. Aber um es wieder runterzubrechen, Saints gewinnen gegen die Bears. Du hast es getippt, ich habe es nicht getippt. Und für die Saints ist es natürlich hervorragend. Jetzt haben wir noch zwei Spiele.
Pass auf, fürs nächste Spiel habe ich sogar noch was. Pass auf, Achtung. Ja. Ich glaube, pass auf, also ich möchte vorab sagen, ich glaube, da war Alkohol im Spiel.
Spengemann, beste Mann. Servus Carsten, servus Miggy Mike. Wir haben gerade Kirchweih, eine schöne Tradition in Bayern. Und würde gerne wissen, was da gestern mit diesem Russell Wilson los war. Er hat zwei Touchdowns verschenkt. Und ja, war ein verrücktes Spiel auf jeden Fall. Kurz mal eure Meinung bitte. Vielen Dank.
Da war er hat seinen Namen auf jeden Fall nicht gesagt. Ich glaube, er schickt uns fast jede Woche eine Sprachnachricht, oder? Kann das sein?
Der klang wie der andere. Der klang wie die klingen beide
Bayern,
sehr ähnlich.
Kirschwein, wieso bin ich nicht eingeladen?
Das ist eine gute Frage, aber weißt du, was das Schöne ist an diesem jungen Mann, den, also finde ich schon mal sehr schön, sein WhatsApp-Bild, ich gucke mir ja immer die Bilder an von den Leuten, die uns Nachrichten schicken, der hat ein Dan Marino-Jersey an. Dafür geht schon mal ein doppelter Gruß an die Biergruppe Bayern raus. So, lass uns über genau das Spiel reden, denn Baltimore gegen Seattle war für mich vielleicht eins der überraschendsten Spiele dieses Spieltages.
Wir lagen daneben beide, ja.
Eins der faszinierendsten Spiele. Baltimore ist für mich jetzt das Beste seit geschnitten Brot. Die können alles. Die können Defense, die können Offense, aber sie können vor allem auch Offense auf beiden Wegen. Also ein Quarterback, den du nicht berechnen kannst, ist das Gefährlichste für eine Defense überhaupt. Der Typ kann Pässe setzen. Alter, die kommen auf den Also ich habe mir das mal angeguckt in der Wiederholung dieses Coaches-Film. Und dann habe ich mir genau angeguckt, wo das Fenster ist, wo er den einen Pass anserviert an seinen Tight End, der leider nicht festgehalten hat. Darum geht's aber gar nicht. Das waren noch nicht mal 24 Zentimeter Platz. 24, das ist weniger als ein 30 Zentimeter Lineal. Aus vollem Lauf das Ding dahin zu setzen, Alter, das musst du erstmal schaffen. Also ich würde auf 34 Meter den nicht treffen.
Ja, Lamar Jackson, überragendes Spiel, auch ohne Touchdown-Pass. Er hat sie gefühlt auch teilweise tot gerannt. Also 116 Yards, ein Touchdown selber erlaufen. Der hat sie wirklich auf Trab gehalten. Russell Wilson mit ein paar unglücklichen Entscheidungen. Würde ich mal so runterbrechen. Für mich die schönste Geschichte des Spiels, jetzt komme ich wieder mit so einer Randstory, war aber eine andere Personalie, und zwar Marcus Peters. Weil wir haben ja ausgiebig über den Ramsey-Trade zu den Rams gesprochen, und ein Name, den man da ja auch nennen muss, ist eben Marcus Peters, weil er von den Rams weggeschickt wurde, weil er da nicht so stark war, wie er das Jahr zuvor war. Als sie ihn geholt haben, und er wurde eben weggegeben zu den Ravens, und Marcus Peters, und dafür holt man eben Ramsey für zwei Erstrunden-Picks, und das war genau mein Argument, auch zu sagen, ich würde nicht einen Marcus Peters abgeben, um dann so teuer einen Ramsey zu holen, aber bevor wir das Fass wieder aufmachen, lass uns über Marcus Peters reden. Der geht jetzt zu den Baltimore Ravens und denkt sich, Alter, okay, dann eben nicht LA, spielt dort gegen den Quarterback, der als einziger von allen Startern aus Week 1 noch keine Interception geworfen hat. Und das Play, was dann zur Interception oder zum Pick 6 führte, war nur und wirklich nur die Qualität von Marcus Peters. Er geht schon weg und riecht und sieht und ahnt, dass Russell Wilson gleich diesen Pass spielen wird. Ich weiß ja gerade nicht mehr, auf welchen Receiver werfen wollte, ist auch nicht so wichtig. Und Peters spritzt dazwischen, fängt den Ball und läuft zur Endzone und sagt, Dankeschön, hier bin ich, Marcus Peters, hallo. Fand ich überragend.
Marcus Peters ist, glaube ich, der einzige Spieler, der innerhalb von 2 Wochen gegen Russell Wilson gespielt hat. Also bei den Rams war. Mhm. So, da haben die ganz knapp hat er gegen Russell Wilson verloren und hat jetzt einfach nach einer Woche gesagt.
Aber das ist doch geil, oder?
Weißt du was, ich habe das letzte Woche hätte ich gerne gewonnen, habe ich nicht geschafft, jetzt mache ich es nochmal richtig. Die Interception, die war großartig. Wie die, also perfekt gelesen, perfekt adaptiert, gutes Placement, wie er sich selber zum Ball platziert hat. Und dann mit dem Ball unterwegs zu laufen, Russell Wilson muss kämpfen, um da überhaupt ranzukommen. Ja. Und es sah eher so aus, als wenn Peter sagt, weißt du was, ach, jetzt kommt er ein bisschen dichter, ich schalte nochmal in Gang 2 und ich bin schon drin in der Endzone. Das war zu leicht, es sah zu leicht aus.
Jetzt mache ich es fast doch auf, weil es mich doch irgendwo emotional aufregt. Würdest du einen Spieler von der Qualität Marcus Peters hergeben, um dann einen anderen Spieler auf der Position zu holen, der vielleicht einen Ticken besser ist für 2 Erstrunden-Picks?
Der auch ein Ticken jünger ist?
Ja, nee.
So.
Nee. Nee, bin ich auf der Seite von Peters.
Du, pass auf, diese Ramsey-Geschichte ist, jetzt kommt wieder ein Vergleich, da schlägst du dir gleich mit der flachen Hand vom Kopf, das Klatschen, was ihr gleich hört, ist Mikes Hand, die an seinen Stirnlappen knallt. Das ist wie bei eBay. Manchmal drehen die Leute einfach völlig durch und zahlen Preise, wo du sagst, sag mal, geht's noch? Das kannst du mit sofort kaufen, bei jemand anders für die Hälfte kaufen.
Ich liebe deine Vergleiche, weil genau der passt wieder wie die Faust aufs Auge. Oder wie Aaron Donald.
Das kennt doch jeder von uns. Ich habe auch schon mal was ersteigert, habe gesagt, oh, da habe ich gekriegt. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Kunden kauften auch das? Wieso Sofortkauf für 14 Euro? Ich habe gerade 24 ausgegeben. Das ist halt genau das Ding.
Du hast mein schönes Wortspiel zerstört. Ich wollte sagen, das passt wie die Faust aufs Auge oder Lamar Jackson zu seinen Receivern, aber okay.
Oh, das nächste Mal halte ich für 2 Minuten im Mund. Ich hab jetzt 120 Sekunden.
Aber ey, Stille. ich habe in der Geschichte ja weggeführt. Zurück zum Spiel. Die Ravens haben es in der Form überrascht, dass sie dann doch relativ klar gegen die Seahawks gewinnen. Seahawks mit ein paar Fehlentscheidungen. Earl Thomas hat seine Rache bekommen, würde ich auch mal so sagen. Er hat ja auch rund ums Spiel erklärt, der Stinkefinger galt nicht den Seahawks oder der Bank, sondern nur Pete Carroll. Er hat dieses Spiel mit den Ravens gewonnen. Und ich war auch überrascht, dass die Seahawks verlieren. Jetzt stehen sie 5-2. Ist doof, aber jetzt auch nicht so schlimm. Und die Ravens wiederum haben auch jetzt einen 5-2-Record. Und jetzt würde ich, weil wir auch schon wieder, Carsten, wie lange quatschen wir? 1:11. Ich kenne Leute, die wird das freuen, und ich kenne einen, den wird es nicht freuen. ja, egal. Es gibt noch ein Spiel, und das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel, und zwar ein Division-Duell. Oder wolltest du noch irgendwas in Seahawks sagen, bevor ich jetzt schon wieder überleite?
Es sind noch 20 Sekunden, red weiter.
Eagles gegen die Cowboys. Eagles.
Jetzt 10. Darf ich wieder was sagen, jetzt sind 120
Sekunden. Ach, hör doch auf! Hör doch auf, mich so zu veräppeln. Also Eagles gegen Cowboys, ultra wichtiges Spiel, Division-Duell, beide standen 3-3, beide hätten Sieg gebraucht, die Cowboys davor 3 Spiele am Stück verloren, man wusste nicht, ist Mary Cooper fit, was ist los, also man wusste wenig vor diesem Spiel, der Einzige, der was wusste, war Doug Peterson, der Trainer der Eagles, denn der hat vor dem Spiel gesagt, wir werden die Cowboys weghauen, wir werden diese Division gewinnen, das ist für mich überhaupt kein Thema, ist für mich quasi klar.
Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja. 27 Punkte Unterschied später steht er danach wieder vor den Mikros und sagt, ich bereue nichts von dem, was ich gesagt habe, aber ich muss natürlich in mich gehen, weil das habe ich so nicht erwartet. Herzlichen Glückwunsch, Doug Peterson. Woran lag's? Ich habe das Spiel leider nur in den Highlights gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht zu viel drüber sprechen.
Ich habe es mir ganz angeguckt heute Morgen. Dann mach direkt. Du. Nee, ich möchte jetzt ganz gerne nochmal auf deine Trade-Situation. Ja. Kannst du dich daran erinnern, als es hieß, Frank Reich wird Coach bei den Philadelphia Eagles? Dieses berühmte Hin- und Her-Spiel und dann ist er doch nicht. Und kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Hätten sie mal, ne? Also Indianapolis sieht auf beiden Seiten des Balls meiner Meinung nach besser aus als die Eagles gerade.
Ja, finde, aber vor Doug Peterson hatte jetzt auch nicht so wenig Erfolg mit den Eagles.
Ne? Nein, natürlich, pass auf, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber das ist, ich wollte einfach nur mal Öl in dein Feuer gießen. Also das, was du sowieso schon angemacht hast und da drum rumtanzt um die brennende Tonne, ja, habe ich gedacht, da kann ich jetzt nochmal mitspielen. Manche Entscheidungen sind halt so, auf langer Sicht. Natürlich, Doug Peterson auf kurzer Sicht, ja, Erfolg, so, Philly Special, alle die Hundemaske auf, Chris Long sagt, okay, komm, wir gewinnen das Ding. So. Großartig. Erster Bowl, super, okay, Philly war glücklich, war ein Hype da und dieser Hype flacht langsam ab. Ich finde, ich habe vorher auf die Eagles getippt, Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, die nehmen diesen Hype mit, die wollen das Ding gewinnen, die wissen, alles klar, wir fahren zu den Cowboys, hier geht's um alles, das ist jetzt Tanz auf das Messerschneide, wenn wir jetzt nicht gewinnen, sind wir die Deppen der Nation. Ich habe mich hingesetzt heute Morgen, habe mir schönen Kaffee gemacht, hab gesagt, okay, normalerweise Kaffeekippe Klo, heute andersrum, du machst erst Football und dann kümmerst du dich, dass der Tag richtig startet. Habe also meinen Kaffee genommen, habe mich hingesetzt und mein Hund musste noch kurz aushalten, habe mir dann das Spiel angemacht. Nach dem ersten Viertel habe ich das Spiel pausiert und bin mit dem Hund spazieren gegangen und habe versucht, sacken zu lassen, was ich in diesem ersten Viertel gesehen habe. Ich habe 14 Punkte von Dallas gesehen und nur 7 von Philly. Und als mein Hund dann sein Geschäft erledigt hat und ich so langsam zurücktrottete, ist mir aufgefallen, ich habe dann für mich so eine Prognose. Ich hatte kein Handy mit, ich habe nichts Social-Media-Technisches gecheckt. Ich habe gedacht, alles klar, jetzt werde ich im zweiten Viertel genau dasselbe erleben, nur dass Philly nichts auf die Reihe bringt. Und genau das passierte, zweites Viertel, 13 Punkte. Und ich habe mir nur gedacht, das ist nicht sein Ernst. Der muss doch jetzt mal irgendeinen Weg finden. Die haben versucht, kurz paar Spiel, so, da steht ein Leighton Vanderish. So, das weißt du. Das weißt du, dass der Junge eine unwahrscheinlich mobile Hüfte hat. Also mobile Hüfte meine ich, normalerweise versetzt sich ein Linebacker ja von rechts nach links, also er shuffelt sozusagen. Der Junge kann es aber ganz schnell umschwingen, so wie bei Let's Dance. Zack, dreht er die Hüfte in die andere Richtung und startet einen Vollsprint. Das heißt, der kann in der Coverage richtig gut mithalten. So, und da wirfst du den Ball nicht hin. Das weiß ich und ich bin kein NFL-Trainer. So, und dann versuchen die das. Und ich habe nur gedacht, nee, das kann nicht funktionieren. So, und dann brauchen Dak Prescott einfach nur solche Leute wie Amari Cooper und wie Ezekiel Elliott. Und
das
so
war übrigens sofort wichtig, dass der fit ist, Amari Cooper, ne? Das war
so,
ja auch fraglich.
Der braucht einfach nur die unterschiedlichen Waffen. So, dann bedient der die nur. Der musste das nur bedienen. 21 von 27, ein Touchdown, ein Interception. Das sind jetzt ja keine Atemraumwerte, aber es hat eben gereicht, um Philadelphia nicht nur die Butter vom Brot zu nehmen, sondern auch komplett den Lolli zu klauen. Die fliegen nach Hause, die wie so ein Köder mit eingeklemmten Reut, also wie so ein räudiger Köder mit eingeklemmten.
Ja, weil es eben so ein wichtiges Spiel war. Es war so ein wichtiges Spiel, du hast das Gefühl, nur die Cowboys waren irgendwie zumindest ansatzweise da. Also Prescott, Elliott, Cooper, die haben alle ein gutes, kein überragendes, aber ein gutes Spiel gezeigt und bei den Eagles war irgendwie wenig los. Also ich habe eine Szene im Kopf, die hast du, glaube ich, auch bei Twitter geteilt, wo Nelson Aguilar nicht mal versucht hat, diesen Ball zu fangen und ich glaube,
irgendwer hat Arbeitsverweigerung.
Irgendjemand hat gepostet, dieser Moment, wenn du eh weißt, selbst wenn du es versuchen würdest, würdest du den Ball droppen, ein bisschen gemein, aber das sah, das hat mich so ein bisschen an, wir hatten es schon mal hier im Podcast, Cam Newton, da ist der Ball, schmeiß ich mich drauf und rette ihn oder nicht im Super Bowl. Ja, das war ziemlich schwach von Aguilar.
Pass auf, also Nelson Aguilar, für alle, die es nicht gesehen haben, läuft vor seinem Defense-Spieler, also vor dem Menschen, der rein theoretisch ihn covern soll. Läuft und ist eigentlich frei. Jetzt kommt der Pass vielleicht, ich würde sagen, 1,5 Meter ungenau vor ihm runter. Der Typ bleibt schwer, aber in der Körperhaltung eines T-Rex. Der fährt seine Arme nicht richtig aus. So, es gibt Receiver, die würden jetzt alles dran setzen. Die springen ab, die machen sich lang, die versuchen alles. Und Aguilar zieht die Arme wieder ein und läuft weiter wie der T-Rex, dumpf, 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 und wundert sich, dass der Ball runterfällt. Da muss man sagen, ganz ehrlich, dann hast du deinen scheiß Job nicht verstanden.
Komm, also, wir sagen aber so, das war auch wieder eine symptomatische Szene für die Spieler Eagles, oder?
Und das ist wiederum sportpsychologisch das Problem von Doug Peterson. Da musst du mal mit der flachen Hand auf den Tisch hauen und sagen, pass mal auf, du Klapskalli, du kriegst dafür nicht nur $2,50, du kriegst davon richtig Schotter. Du kriegst dafür, weißt du, dass du diesen Ball fängst, einfach mal richtig Geld. Du fährst irgendwie, keine Ahnung, dein Auto für mindestens $100,000. Du sitzt in einem schönen Haus, das Ganze, weil du einen Helm aufsetzt, ein Pad anziehst und über den Platz läufst. Und wenn du einen Ball nicht fängst, dann gehst du nach Hause. So, wenn du das aber als Coach nicht machst, dann hast du ein Problem. Dann sagt er, ja, warum? Ist mir doch egal.
Du machst nur meine Wortwahl wie Schwobeln und sagst selber Klapskalli.
Ja, pass auf, das ist so ein Moment. Ey, da
Klapskalli. Pass auf. Wie kommt man auf sowas? Ja, sagt das man das in Hamburg?
Ja, das sagt man. Klapskalli.
Ja, das sagt man.
Ja, natürlich sagt man das. In meinem Blog, ja. Nein, ich habe keinen Blog, ich habe einen Podcast. Das ist was anderes. Aber es ist aber wirklich so. Also da musst du mit der, da kannst du, also wenn du jetzt nicht eine Brandrede hältst, dass komplett die Kacheln von der Decke im Stadion fallen in Philadelphia, dann hast du ein Problem. Dann wird es ja bei den Eagles auch genauso weitergehen.
Die nächste Brandstelle ist ja schon aufgegangen heute, und zwar hat ein Eagles-naher Radio-Host berichtet, dass Alshon Jeffery, es gab ja diese, okay, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, vor der Season gab es bereits angeblich einen Maulwurf im Lockerroom der Eagles. Und man wusste nicht, wer das ist, der diesem Radio-Host Informationen zugesteckt hat und davon berichtet haben soll, dass es nicht zwischen Peterson und Wentz stimmt. Und der hat immer wieder irgendwelche Geschichten über Wentz und Peterson erzählt. Das war so ein kleines, also man wusste nicht, ob es Fake News ist oder nicht. Und dieser Radio-Host hat jetzt einfach mal in seiner Show, wahrscheinlich um Publicity zu bekommen, deswegen werde ich jetzt den Radiosender mal nicht nennen, einfach gesagt, wer es ist. Und zwar Alshon Jeffery. Und wenn das der Fall sein sollte und man weiß zumindest, dass Jeffery gerne mal spricht und gerne mal Trash-talkt und ein lauter Typ ist, dass der jetzt auch noch irgendwie Informationen, wenn es stimmen sollte, also ganz, ganz vorsichtig, kann auch nur ein blödes Gerücht sein, dass er das rauspalabert, was im Lockerroom ist, dann hat Peterson ja nicht nur auf dem Platz ein Problem, sondern auch im Lockerroom.
Das ist eben das, was ich meine. Du, danke, dass du das, ich wusste das nicht, das ist, weil das ist
ja, so ein Thema, heute.
Hab mich ehrlich gesagt so nicht mit beschäftigt. Das ist einer deiner Top-Wide-Receiver. So, DeSean Jackson ist raus. Also hast du Alshon Jeffery. Du hast rein theoretisch Aguilar. Und dann, ja, hier kommt, das ist der Armlose. Der zählt nicht mehr. Darren Sproles ist raus. Du hast noch Miles Sanders. Und dann hast du rein theoretisch, glaube ich, noch einen, der heißt Scott mit Nachnamen. Boston Scott, glaube ich.
Und Zach Ertz, ne?
Ich rede jetzt von Receivern. So, wenn du jetzt rein theoretisch, wenn Alshon Jeffery derjenige ist, der das tatsächlich liegt, so, WikiLeaks des Footballs, dann hast du natürlich ein Problem. Du musst als Trainer irgendwie jetzt genauso, wie ich eben sagte, du musst da richtig Feuer machen. 3-4 stehen sie. Sie sind immer noch Zweiter in der NFC East. Also mit 3-4 kannst du schon froh sein, dass du mit so einem scheiß Rekord überhaupt noch irgendwie als Zweiter gehandelt wirst.
Das ist irgendwie die beschissenste Division dieses Jahr.
Also das ist wirklich die beschissenste. Aber so kannst du nicht weitermachen. Du kannst so auch mit
also
der Motivation.
Also wenn die Cardinals in dieser Division wären, hätten sie noch Chancen auf die Playoffs.
Du, wenn die Dolphins so da wären, hätten sie, nein, okay.
Das nee, jetzt nicht mit rein. Komm, wir haben 1:20, wir haben ja schon Patriots Jets besprochen, seitdem ist nicht mehr so viel passiert, außer dass bei den Patriots ganz, ganz viele Spieler fraglich sind. Hast du auch so ein ungutes, oder für dich wahrscheinlich ein gutes Gefühl wie ich, was die Patriots angeht? Ich habe irgendwie, es ist
warte,
in New York.
Warte. Moin. Dieses Gerät oder? Wird, glaube ich, tatsächlich spätestens morgen früh mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit auf meinem Schreibtisch.
Ich weiß auch nicht, warum.
Ich habe ein ganz, ganz beschissenes Gefühl für alle Patriots-Fans. Ich glaube ja, tatsächlich,
ich auch.
Das Lazarett der Patriots ist zu groß und die Jets sind zu heiß. Weil
ja, weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, Bill Belichick fände es gar nicht so schlimm, wenn sie mal verlieren. Weil
ja, weil der weiß, der hört ja die Pille für den Mann. Der weiß, dass ich meine Soundbox nicht hergeben will.
Erstens das und zweitens.
Das ist für ihn elementar wichtig.
Und zweitens, das gab es ja alle Jahre mal wieder, wenn die Patriots irgendwie 5-0 oder so mal standen, dass dieser Druck, der auf dir lastet, immer wieder dieses Quatsche, dann umso mehr Siege du einfährst, Perfect Season, schaffen sie es nicht. Und so früher du mal eine Niederlage kassierst und trotzdem dein First Seed in deiner Conference hast, ist ja alles gut. Und deswegen glaube ich, wenn sie mal einmal verlieren sollten, ist dieser Druck, dieses schaffen sie diese Perfect Season oder nicht, ist es einfach mal weg. Und wenn das gegen die Jets sein sollte, mein Gott, ey. Und deswegen glaube ich,
besser gegen die Jets zu verlieren, als in der letzten Woche gegen die Dolphins.
Deswegen meine ich, wenn sie halt jetzt so ein Lazarett haben und wenn sie dann auch gut spielen und knapp verlieren, dann wird Bill sagen, yo, do your job next week, weiter geht's, weißt du? Also vielleicht nicht auf Deutsch, aber so wird er wahrscheinlich damit umgehen.
Es sind noch 10 Spiele, also jetzt kommen die Jets, dann kommen die Browns. Die Browns kommen zu den Patriots, dann geht es zu den Ravens, dann kommen müssen sie zu den Eagles, dann gegen die Cowboys, bei den Cowboys, zu den
weißt
Texans.
Weißt du, wer bei den Browns wieder spielen darf? Dann Kareem Hunt.
So.
Also das wird auch.
Da ist die Messe der Soundbox noch lange nicht gelesen. Also ich muss noch kein Porto bezahlen und noch kein Paket vorab kleben. Denn da geht noch viel, viel Wasser. Viel, viel Wasser. Die Elbe runter. Aber
die Donau
ich habe echt ein ganz komisches Gefühl. Entweder, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Entweder wird das ein Schlachtfest. So mit 42-3. Für die Patriots, oder das wird ein richtiger Tanz auf das Messerschneide. Das sind
nur die so oder so hoffe ich, dass das ein gutes Spiel wird. Und jetzt haben wir eine Stunde 23, die also wieder so eine Art Überdosis-Pille für den Mann hier reingeballert. Sehr, sehr schön.
Man muss ja auch, und das ist ja das Wichtige bei jeder Art von Medikation, man muss ja auch die Dosierung einhalten. Und wir haben tatsächlich lange Folgen gemacht. Ich werde, pass auf, dann machen wir das wie folgt. Wir machen jetzt mal Folgendes. Dann machen wir morgen, wir sind ja eigentlich immer, und deswegen verwundert es mich eh, wir haben ja eigentlich unseren Sendeplan endlich mal aufgestellt, dienstags und freitagsabend, weil wir ja eigentlich über das Monday Night Game sprechen wollten. Dann machen wir morgen halt nur über das Monday Night Game eine ganz kurze, so 22, 24 Minuten. Und dann sind wir wieder im Soll.
Carsten, ich weiß genau, was du mit kurzer Folge meinst. Also du meinst dann so 58 Minuten.
Nein.
Lass uns erstmal diese Folge hier raushauen und gebt uns doch gerne nochmal Feedback. Ist euch das zu lang? Ist euch das zu kurz? Weil wir sind hier selber am rausfinden, was euch gefällt, was uns gefällt. Wir quatschen natürlich sehr gerne und sehr ausgiebig, weil wir nichts liegen lassen wollen und keinem Team oder Fans von einem Team das Gefühl geben wollen, wir vergessen sie. Von daher tut es uns sehr leid für die Teams, die jetzt in der Bye Week waren. Steelers, Bucks und Panthers und Co.
Stell dir mal vor, die wären nicht in der Bye Week gewesen. Wie lang wäre dann diese Sendung?
Zwei Stunden. Also Leute,
ich ja zum Beispiel als Drei-Fragezeichen-Fan, ich freue mich ja auf die nächste Folge, das ist noch eine Special-Folge. Das sind zwei CDs, da weiß ich kriege ja das Doppelte fürs Geld. Man muss es ja auch so sehen.
Ich als großer Fan des Abendessens freue mich jetzt gleich was zu essen.
Oh, und damit haben wir es jetzt, pass auf, und das ist eine Überleitung des Todes, damit schaffen wir es, Vroni nochmal in dieser Sendung zu platzieren, denn Mike wird
wie
jetzt
oder du?
Vroni, ich, entschuldige bitte, also Mike wird ja nicht alleine essen, der isst ja jetzt mit Vroni, das heißt, er macht jetzt hier gleich diesen Podcast zu, er beendet die Leistung der LTE-Box, indem er auf den Power-Knopf drückt und dann wird er sich hinsetzen und schnabulieren. Was gibt es denn heute Schönes?
Ich weiß es noch nicht, ich lasse mich überraschen, aber du hast voll ins Schwarze getroffen, dass es natürlich mit Vroni sein wird.
Das heißt, die Tür ging auf, Vroni kam mit Essen vom Lieferdienst und guckt ihn mit großen Augen an und sagt, wieso redest du immer noch, das Essen wird kalt. Und bevor das Essen kalt wird,
sag mal, hast du eine Kamera?
Was?
Hast du hier eine Kamera irgendwo?
Ja, guck doch mal auf deinen Laptop da oben, dieses kleine Ding. Ja, hallo, das bin ich. Schon. So, ja. Also, Grüße gehen raus an alle Pillenhörer. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr mit uns auch wieder diese lange Einheit an Pillendosis überstanden habt, dass ihr Spaß hattet und ich grüße natürlich auf diesem Wege jetzt auch Vroni, die jetzt gerade garantiert die Alufolie von der Verpackung des Essens runterreißt und sagt, Mike, komm jetzt endlich essen. Also, Mike geht essen, wir sind raus.
Tschüss, Freunde.